Ihr hört einen Griff ins Klo. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. An dieser Stelle müssten Fanfaren erklingen, Jubelgesänge kommen, die Hörer aufatmen oder die Hand vor den Kopf schlagen. Eins von beiden, alternativ kann ich das ausgesucht werden. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben 4 Leute im Team. Anne-Marie ist ja nur schon längere Zeit raus. Alex, der konnte auch nicht mehr. Wir haben 3 neue. Ja, komischerweise gut. Auch... Was? Ist er doch wieder da. Ich dachte, du bist ersetzt worden. Ah, nee, Alex ist also auch wieder da. Hallo Alex.
Hallo. Ja, hallo.
Und jetzt haben wir die Zwillinge Anne und Marie aus Berlin dabei. Hallo Anne und Marie.
Wupp, wupp, hallo.
Ach nee, klingt aber wie die Alte. Da hat sich wieder einer reingeschlichen.
Hallo. Ja.
Es ist die Alte, so ein. Und der Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Das ist schon verschenkt. Ich glaub, aber wir versuchen nur auf das Niveau einzustimmen. Es wird nicht besser und das ist das Schlimme.
Ach so.
Die Witze sind ungefähr, oder die Qualität ist ungefähr der Serien auf diesem Niveau. Ihr könnt de facto eigentlich an dieser Stelle auch ausschalten, aber dann erfahrt ihr nie, wie wir die Serien You Are Wanted, das große Ding auf Amazon Prime oder Amazon produzierte Serie mit, Mann, wie hieß der Typ nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Schweinsteiger, ne?
Schweiger, Schweighöfer.
Schweigsteiner.
Du hast ja auch verstanden, was ich meine.
Natürlich, das war ja auch nicht so. So, und dann haben wir noch eine Serie, Jerks, von der habe ich vorher noch nichts gehört. Die hat Anne-Marie mit ins Boot genommen, weil sie dachte, das passt gut, auch deutsch produziert. Den einen kannte ich noch, Fari Yadim, und der andere hieß, warte mal, wie hieß der nochmal? Von Herrn
Christian Ulmen.
Christian Ulmen.
Ja, du guckst nicht so viel Privatfernsehen.
Und diverse andere und
Colin Fernandes.
Macht der nicht auch so ein Tatort, Alex?
Der macht auch einen Tatort, ja.
Und ist er da besser? Also ich meine, ist er da gut? Macht der guten Tatort?
Machen beide Tatort, oder?
Ja, ist richtig, machen beide Tatort, ja.
Aber zusammen? Aber auch so als Team, oder?
Nö, nicht zusammen. Die sind getrennte. Das eine ist Hamburg und das andere ist...
Weimar, ne?
Oder? Weimar,
ja. Aber die finde ich schlecht, die vom Ulmen. Der Ulmen an sich ist ein guter, aber...
Ach, die sind schlecht vom Vater, also als schlecht, okay.
Ich mag sie nicht.
Die, okay. Nee, die sind halt sehr albern.
Den Dingen schon, den... Oh, wie heißt der andere? Der
Fari Yadim.
Fari, der macht einen guten Tatort mit Chiller.
Schweighöfer.
Was, mit Schweighöfer? Ja. Wirklich? Nee.
Nee, Schweiger.
Das wäre jetzt alle machen zusammen.
Achso.
Wieder ein Witz, der so qualitativ hochwertig ist, wie die ganze Sendung wahrscheinlich werden wird. Und American Housewife, um das Niveau nochmal richtig. Und in der Tat, das
Wo
Niveau.
Wo hast du die denn ausgekramt?
Die ist mir nur quasi zufällig vor die Füße gefallen. Ich hatte das nur gesehen, dass da diese Katie Mixon mitspielt, die ich wiederum von Mike and Molly mag. Da ist sie ja so die Schwester von, na, wie hieß sie nochmal? Molly.
Melissa McCarthy,
die übrigens ein hervorragend, kommen wir dann später dazu, machen wir ein bisschen später. Und da dachte ich mir, ja, guck's mal rein, weil ich mochte die als Schauspielerin eigentlich sehr gerne, aber selbst mit Mögen-Bonus ist es eher nur bedingt. Obwohl da auch, Anne-Marie, hast du die erkannt, Ali Wong mitspielt? Andersrum gefragt, kennst du Ali Wong, Baby Cobra und so? Eigentlich
das
nicht.
Baby Cobra?
Ja, die hat ein Programm, also ein Setup-Programm, müsst ihr mal gucken, auf Netflix läuft das und das heißt Baby Cobra, ihr Stand-Up-Programm. Solo. Und die ist eine sehr interessante Frau, also auch so inhaltlich. Und die hatte mal auf NPR, wie sie da überhaupt dazu gekommen ist und sowas, sehr, sehr cool gemacht. So,
nee, ich habe nur Leslie Bibb erkannt aus der tollen Coming-of-Age-Highschool-Comedy-Serie aus den 90ern, Popular.
Jetzt sagst du mir mal ganz kurz, rein farbtechnisch, das ist die Nachbarin.
Die Blonde, die zwei Fitbit hat.
Die was nochmal? Ich habe akustisch gerade.
Zwei Fitbit, also zwei hier Tracking-Armbänder.
Ja, genau, also die neue Nachbarin und so.
Ja, genau. Genau.
Ja, die kam mir auch bekannt vor, die hätte ich nirgends zuordnen können, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben auch ein paar News. Anne-Marie ist dabei, das heißt, es gibt News.
Und ganz fantastische News habe ich im Gepäck für euch. Und zwar läuft ja jetzt diese Woche lief die 7. Folge Das Good Wife Spin-Offs, The Good Fight, das ist ja nicht mehr bei CBS normal zu sehen im Fernsehen, sondern auf CBS Access, genau. Und es ist nur über hier Streaming-Dienst, die man dann auch bezahlen muss. Und es kommt sowohl bei den Kritikern gut an, als auch wahrscheinlich bei den Zuschauern, also ja, bei den Zuschauern, einschaltquotenmäßig, weiß man da eben nicht, weil es ja ein Abrufdienst ist. Und es bekommt jetzt eine zweite Staffel. Und ich bin sehr, sehr begeistert, denn das, was sie bisher gemacht haben, die 7 Folgen, ich glaube, die erste Staffel hat auch nur 10 oder 12 Folgen, ist einfach fantastisch. Also es ist wirklich, so empfinde ich es, Good Wife aus der besten Zeit. Es ist schlagfertig, es ist spannend, es ist sehr emotional, es ist sehr komisch. Elsbeth Tassioni ist jetzt wieder für ein paar Folgen mit dabei gewesen, so sind als Teaser, bei der macht das mit ihr macht das ja immer sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr aktuell, es hat tolle, vielschichtige Figuren, man fiebert mit, man lacht, man weint und ach, also es ist aktuell wirklich meine Lieblingsserie und ich freue mich sehr, dass wir da im nächsten Jahr eine zweite Staffel bekommen werden.
Platz erwärmen sozusagen, ja. Naja.
Ja, wirklich. Also wirklich.
Ich wollte sie mal besprechen, da hast du gesagt, nee, müssen wir nicht. Aber wenn.
Naja, das muss auch nicht.
Freust dich, aber man muss es den Hörern da draußen nicht mitteilen, dass es das gibt.
Du, guck du erstmal Good Wife zu Ende.
Na gut, das stimmt. Das ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. Da fehlt.
Also man kann auch wirklich, also wenn jetzt jemand sagt, oh, kann ich das überhaupt gucken, wenn ich Good Wife nicht gesehen habe. Man kann es gucken, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang nehmt ihr natürlich so ein bisschen knüpfen die so ein bisschen an Good Wife noch an, einige Kommentare, man kann und natürlich die ganzen Figuren, also es sind jetzt so viele Figuren, die wir eigentlich aus dem Good Wife-Serien-Universum kennen, ob es Richter sind, ob es Staatsanwälte sind, tauchen jetzt natürlich teilweise da auch wieder auf, aber es gibt auch viele neue Figuren und natürlich auch die bekannten Figuren haben neue Stories, von daher kann man das eigentlich ganz gut weggucken oder da wieder reinschauen und aber wenn euch Good Fight gefällt und ihr noch nicht The Good Wife gesehen habt, dann könnt ihr das ja dann jetzt, wenn die erste Staffel vorbei ist, dann ja Zeit, um 7 Staffeln Good Wife auch zu holen.
Aber kommt da auch ein paar höherrangige Karätige oder wirklich bloß so, ich sag mal, die normalen Randfiguren?
Naja, also wenn du jetzt Juliana Margulies als Alicia Florek meinst, ich glaube, die ist jetzt erstmal nicht geplant, finde ich auch, also vermisse ich auch überhaupt nicht. Also wir haben Marissa, die Tochter von Eli, ist mit dabei als Hauptnebendarstellerin.
Hauptnebendarstellerin
ist auch naja,
geil. Nee, ist schon okay, ist, aber es klingt halt
aber
sie
ist jede Folge eigentlich mit dabei. Die Figur entwickelt sich genauso gut weiter wie bei Good Wife. Wir haben einige der Richter waren jetzt schon wieder mit dabei und natürlich Elsbeth Tassioni, Matthew Perry, der Chandler aus Friends, der ja auch bei Good Wife dann zum Ende in eine wichtige Rolle innehatte, der war jetzt auch als Mike Christiva.
Der war da auch so ein Anwalt von irgendeiner Gegenseite oder so, war das?
Ja, ja, genau, das war so ein Arschloch und der Charakter hat sich auch nicht verändert. Gut für die Story, schlecht fürs Herz. Nein, also wirklich Good Fight kann ich jedem nur ans Herz legen, vor allem wer Good Wife gesehen hat, ist halt mit den Titeln alles nicht ganz so einfach, aber es erfreut mich sehr und ich freue mich umso mehr über eine zweite Staffel.
Na gut.
Ja, außerdem eine zweite Staffel, erst vor wenigen Wochen von uns besprochen, Legion.
Bin ich sehr erfreut darüber, ehrlich gesagt.
Ach,
ich bin noch dran, also mir fehlen jetzt die letzten 2 Folgen, aber ich bin auf dem Laufen. Ja. Und es ist eine Serie, da muss man sich wirklich drauf einlassen. Das mein Übliches, yeah. Ich guck mal und schlaf nebenbei ein, macht sich dort nicht so gut. Man verpasst wirklich unheimlich. Macht's gut, man macht sich bei vielen Serien nicht, aber manchmal fällt es nicht so auf, wenn man das macht. Aber da ist es wirklich so, da muss man echt dranbleiben. Ansonsten ist es echt nicht so ohne. Aber es ist eine schöne Serie, schön inszeniert und wird irgendwie von Mal zu Mal besser und vielschichtiger. Also ich mag sie sehr. Ich freue mich da. Wobei ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie das letztlich dann in eine zweite Staffel gehen soll. Also auf welchem Niveau. Also nicht Niveau im Sinne von qualitativ, sondern wie das weitergehen soll. Ich hätte es fast lieber gefunden, wenn es eine abgeschlossene Miniserie gewesen wäre und dann wäre irgendwann Schluss gewesen. Hätte den Reiz wahrscheinlich erhöht, so ein bisschen. Mal gucken, wie sich's ergibt. Aber ich freue mich.
Ja, also ich habe da ja relativ schnell gesagt, das ist nichts für mich. Wahrscheinlich wirklich mal in ruhigen Minuten bzw. Stunden kann man da nochmal reingucken. Du sagst es, aber yay, bekommt eine zweite Staffel, hat sehr, sehr viele Fans. Und das freut mich.
Mhm. Also ich finde halt interessant, wirklich, das ist eine, ich muss es nochmal erwähnen, also wenn man da nebenbei was macht, irgendwas, dann geht einem viel verloren. Und auch dieser seltsame Effekt, wo Erik so etwas drüber gestolpert war beim Pilotfilm, am Ende kommen eigentlich nicht nochmal. Also es ist eher so also wirklich ein Drehen und Wenden der Figuren dort und wird immer so tiefer aufgebaut, die Charaktere. Also das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Also das, von der Seite her ist es sehr, sehr Hut ab, schön gemacht. So, ich halte die Klappe.
Nein, ist ja okay. Ja, und zum Schluss auch noch eine Serie, die eine zweite Staffel bekommt, war ja für mich letztes Jahr oder 2016, ich weiß gar nicht, Master of None. Netflix-Serie, die viele, viele Leute positiv überrascht hat, weil es eine Comedy-Serie ist, die nochmal ein Stück tiefer geht als reguläre Comedy-Serien, die sehr ans Herz geht mit einer Liebesgeschichte, die dann aber gar nicht so sehr Liebesgeschichte war. Und
freue ich mich jedenfalls auch sehr, sehr drauf. Gibt es da schon irgendeinen Termin, wann das losgehen soll?
Ja, guck ins Dokument.
Oh, hast schon drin stehen, entschuldigen Sie bitte.
Ja, weil das kam auch so ein bisschen überraschend. Also ich glaube, es war bekannt, dass es wohl eine zweite Staffel gibt. Ich folge dem Hauptdarsteller Aziz Ansari auch auf Instagram und er hat im letzten Jahr immer ganz fleißig irgendwelche Videos oder Bilder hochgeladen, wo er irgendwie auf einem Moped durch Italien gereist ist und jede Menge Pasta gegessen hat. Und da dachte ich schon, uiuiui, wird da gefilmt oder macht er jetzt hier ewig Urlaub? Letzteres kann ich mir kaum vorstellen und jetzt auch so. Also 12. Mai, ich weiß nicht, ist da gerade Pfingsten oder so oder Himmelfahrt, also nehmt euch das Wochenende frei. Ich freue mich drauf, zweite Staffel Master of None.
Sehr, sehr cool. Ich werde reingucken, aber ich dachte auch, dass der Urlaub gemacht hat. Das war irgendwie so cool, weil der Serie ist er ja auch dann, glaube ich, dorthin geflogen, oder war das nicht so? Ganz am Ende. Und ich dachte, na cool, die verbinden das, aber dass das dann, na gut, man hätte es vielleicht denken können, dass der da auch dreht, aber sehr, sehr erfreut darüber.
Genau. Noch jemand anderes?
Alex, hast du das eigentlich gesehen? Kennst du die erste Staffel?
Ich jetzt?
Alex, Zweifelsfall, ja.
Ja, ich habe ja die erste Folge gesehen, aber das war überhaupt nicht meins. Nö, das hat mich nicht interessiert. Nicht mein.
Der, die Serie hat meine Liebe für Spaghetti Carbonara wieder belebt, sozusagen.
Ja, schön für dich. Oh.
Pasta machen und so. Pasta machen nicht, das ist mir wieder zu viel Arbeit, aber naja, ich sehe schon. Also, drei News, die sich hören lassen, was uns quasi jetzt zu den, das waren die Highlights dieses Podcasts, jetzt kommen wir jetzt zu den eigentlichen Serien des Podcasts. Oh je, oh je. Und da, ich muss ja mal eins sagen, You Are Wanted bin ich ganz, ganz ambitioniert, könnte man fast sagen, rangegangen. Ich habe die Sache wirklich gemocht. Ich hatte erst vor kurzem einen schönen Artikel im Spiegel über Matthias Schweighöfer gelesen, also über ihn, Matthias Schweighöfer natürlich.
Das schließt sich jetzt aber aus. Schöner Artikel über Matthias.
Naja, ich fand, sagen wir mal so, es hat ihn für mich noch ein bisschen interessanter gemacht, hat aber auch gezeigt, dass er zugunsten der Arbeit seiner Familie wahrscheinlich ein bisschen fallen lässt oder hinten runterfallen lässt, obwohl er das nicht unbedingt will, so ein bisschen versucht, in die Familie trotzdem noch zu integrieren. Also da schreibt der Autor des Artikels so, ja, die waren zusammen essen und dann ist er mal kurz zwischendurch, hat sich noch eine Pizza bestellt und ist kurz zur Tochter gegangen oder zur Mutter, die separat in der Wohnung lebt. Also die wohnen nicht zusammen und wollte die Pizza schnell vorbeibringen, hat erstmal Anschüsse gekriegt, dass wenn er schon kommt, dann ein bisschen länger bleiben soll und sowas. Und dann hat er die Pizza nur mit dem Fahrstuhl hochfahren lassen, wo ich mir sagte, naja, was einem nur wichtiger ist. In dem Fall ist ihm die Karriere momentan wichtiger. Gibt ein paar Sachen, die alle ein bisschen seltsam sind, aber das ist mir trotzdem eine interessante Figur und ich freue mich auf diese Serie. Und interessanterweise ist ja auch in der Serie das nochmal ein wenig wiedergespiegelt, wo mich das dann wieder etwas reflektiert fragen lässt, war das alles nur PR für die Serie und das gar nicht so richtig Thema des Interviews, aber egal. Nee, aber insofern, da war ich echt gespannt drauf. Und dann mehr sage ich erstmal nicht. Ann-Marie wird uns die vorstellen, You Are Wanted, eine der erfolgreichen, nach Amazon-Angaben, Eigenproduktionen aus deutschen Landen, die... Das darf ich vielleicht sagen.
Ja, ist ja auch die erste.
Ja, darf ich vielleicht sagen, auch dann unmittelbar eine zweite Staffel bekommen hat nach Ausstrahlung der unheimlich erfolgreichen ersten Pilotfolge. Also es war ja alles Binge-Watching-mäßig verfügbar, glaube ich. Aber ich glaube, das war mehr PR. Da waren von Hause aus wahrscheinlich schon 20 Folgen oder so geplant. Und ich glaube, egal wie das Ding läuft, die zweite Staffel war von Hause aus schon angedacht. Na gut, ich greife etwas vorweg. Die deutsche Thriller-Serie schlechthin, Ann-Marie. Große Erwartung, wir sind begeistert oder sind wir es nicht?
Willst du es vorstellen?
Nee,
oder?
Nee. Jetzt ist meine Entladen für diese Serie auch schon vorbei.
Reicht. Ganz kurz, also ich mag Schweighöfer eher nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, aber ich habe echt gedacht, ja komm, erste deutsche Serie eines Streaming-Dienstes, also wir kommen ja gleich noch dazu, Jerks auf Maxdome ist ein paar Wochen vorher gestartet, aber irgendwie, das hatte ich so im Gefühl, You Wanted viel, 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 viel mehr beworben und ich dachte, geil, Alexandra Maria Lara mit dabei, Caroline Herford, finde ich beide mega geil, freue ich mich komisch drauf, dass er solche Schauspielerinnen dabei hat. Und ja, gut, Schweighöfer ist nicht nur die Hauptrolle, sondern produziert das auch alles.
Und, er produziert mit, ich glaube nicht alleine Produzent, oder?
Ja, klar, aber ist halt mit dabei. Ich glaub,
hat die Kohle mit drin. Mit Bernhard Jasper zusammen.
Ja, das außerdem. Muss man den kennen?
Ich würde jetzt sagen, nö, muss man nicht unbedingt kennen. Nicht, dass ich wüsste, aber
war cool. Naja, wie auch immer.
Oh, der viele Filme
genau,
produziert.
Aber, ich,
so ganz tolle Dinge wie Fünf Freunde Teil 2, Vaterfreunde, Männershort, der Nanny.
Fünf Freunde, das sind...
Mein Blind Date mit dem Leben, 2017 die neueste. Vorstadtkrokodile Teil 3. Also
ja,
die ganzen Highlights, die es so gibt, ja, hat er produziert.
Ja, kann er ja machen.
Bleibt ihn
ja, aber wie gesagt, was ich sagen will, ich bin relativ unvoreingenommen an das Ganze rangegangen, weil, ja, cool, endlich eine deutsche Serie, die echt was werden könnte. Erste deutsche Streaming-Serie, coole Darstellerinnen, Schweighöfer, ist okay, vielleicht wird das was. Ganz kurze Handlung, also wir lernen Lukas Franke kennen, der ist der Manager eines Luxushotels in Berlin. Und wir sehen gleich am Anfang, okay, er trinkt Red Bull, arbeitet bis tief in die Nacht, bedeutet also, okay, der hat sehr viel Stress und hat sehr viel zu tun, hat nebenbei auch noch Geburtstag, wir lernen kurz seine Assistentin kennen und plötzlich, bam, geht das Licht aus und nicht nur im Büro von Lukas Franke, sondern sie blicken auch einmal über die Berliner Straßen und Stück für Stück, wie wir es in guten Filmen natürlich kennen oder von guten Filmen kennen, geht das Licht Stück für Stück in jedem Gebäude nacheinander aus.
Ja,
also ich bin keine Elektrikerin.
So. Wie so eine Welle, aber, weißt du, als wenn der Strom so langsam versiegt, bis er auch im letzten Haus angekommen ist, also nicht mehr angekommen ist.
Also ja, ich bin keine Elektrikerin, aber auch das sollte jedem klar sein. Aber ist egal, gut. Wow, riesen Stromausfall in Berlin. Der hat dann gleich ein bisschen Stress im Hotel, weil da eigentlich eine Konferenz, eine Tagung ist und die Leute sich entsprechend beschweren, dass sie nicht weitermachen können. Er beruhigt sie einigermaßen, indem er kostenlose Getränke zur Verfügung stellt. Einmal alle an die Bar und dann kommt auch schon ein mittelalter Mann auf ihn zu mit einer Platzwunde am Kopf und sagt eben, dass er gestolpert ist, weil es dunkel ist, über einen Teppich und hat sich eben eine Wunde zugefügt und er wird ihn verklagen und Geld von ihm. Und da sagt er natürlich, hier, nehmen Sie meine Geschäftskarte, schicken Sie mir Ihre Daten und wir klären das. Wir als Zuschauer wissen allerdings, dass er sich vorher schon, auch bevor dieser Stromausfall war, also man kann davon ausgehen, dass dieser Herr, ich glaube Kaufmann hieß er, ganz genau wusste, was passieren würde. Er hat sich diese Wunde selbst zugefügt auf der Toilette, also er ist nicht gestört. Das ist alles anscheinend geplant gewesen. Und ja, man denkt sich schon, oh je, Lukas, was machst du nur da? Gibst einfach deine Daten raus. Schnitt, wir sehen ihn zu Hause. Er kommt abends an, in so ein Berliner Randbezirk, Einfamilienhaus. Wir lernen seine Ehefrau kennen, Alexandra Maria Lara, die Hanna. Und er hat natürlich auch einen kleinen, putzigen Sohn, der Leon. Der
Tochter,
kommt jetzt,
oder?
Sohn?
Bitte? Nee, Sohn. Okay, war ein Sohn. Nee, ich dachte, es war eine Tochter, aber ist alles okay.
Ja, lange Haare hat er gehabt. Ist kurz vor der Schuleinführung und sie lassen eine kleine Überraschungsparty zu Ehren seines Geburtstags feiern. Alle sind noch so ein bisschen, oh scheiße, Stromausfall. Aber irgendwann geht der Strom wieder an. Wir lernen einige von seinen Freunden kennen und sie verbringen den Abend eigentlich noch ganz heiter. Es kommt dann schon zu einigen Vorkommnissen, dass er irgendwie die Mail von diesem Herrn Kaufmann mit seinen Daten bekommt und kriegt er da schon den ersten Virus auf den
Handy? Er schickt, glaube ich, die Visitenkarte oder irgendwas, also seine,
das der öffnet Gegners. Einfach genau. Den Anhang einer
Ja.
Sollte man das machen, wenn man
auf dem Handy, weißt du. Ne?
Ja, genau. Und wir sehen dann eben, also diese Wohnung, die ist nicht Hightech, aber wir sehen überall Tablets und irgendwelche anderen technischen Geräte und mit Kameras und quasi wird jetzt von außen in dieses Heimnetzwerk zugegriffen. Die Hacker haben also Zugriff auf die Sachen, die im Kinderzimmer stehen, auf die iPads, die da rumstehen und alles schon ganz verschwörerisch und
was ja wieder diese Kerbe schlägt, ne, was gerade enthüllt worden ist, dass das FBI, CIA, was Teufel, alle auf deine privaten hier Webcams zugreifen kann, quasi alles irgendwie in eine Abhöranlage verwandeln kann und dieses Szenario schlachten die halt dort aus. Also es ist halt nicht mal was Originelles, sondern irgendwas, was irgendwie schon mal aufgekaut worden ist, aber naja.
Genau. Und ja, dann ist eigentlich schon der nächste Tag. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das dann war. Also irgendwie bekommt dann die Ehefrau noch eine E-Mail, die eigentlich an Lukas gerichtet ist, von einer gewissen Julia mit Nacktfotos von ihr. Und er beteuert aber, dass er die Julia nicht kennt. Und dass das, ja, ihm will da jemand verarschen.
Warte mal, darf ich mal ganz kurz unterbrechen, Ann-Marie?
Ja.
Das Erste, ja, was man macht, ne? Also wirklich logischerweise, du bekommst von irgendeinem wildfremden Nacktfotos, was gefühlt im Spam-Ordner, man braucht ihm das aufzumachen, wahrscheinlich jede fünfte Mail ist. Das Erste, was man dann natürlich macht, ist sofort den Rechner komplett zu löschen, alles neu aufzuspielen, logisch ohne Ende, die ganze Nacht da sitzen, alles neu machen, nur weil irgendeiner dir irgendwas geschickt hat. Clever. Also da dachte ich mir auch so, das
logisch.
Ist es. Logisch. Das ist das,
logisch.
Dass sie das nicht schon, genau, früher gemacht haben.
Naja, ich glaube, er hatte da schon Bedenken, weil er da diesen Anhang geöffnet hatte.
Genau.
Und so. Und der hat sie auf dem Handy ja aufgemacht und nicht
dadurch,
auf seinem
Pad. Dadurch, dass der alles Apple-Geräte hat, ja, der spielt da dann einfach ein System wieder drauf, ja, was vorher schon da
war. Ja, genau, er hat alles ganz schnell platt gemacht und dann, ja, funktioniert das innerhalb von einer halben Stunde alles wieder. Macht ein neues Virusprogramm drauf und alles ist tippitoppi. Aber es ist nicht alles tippitoppi, weil wir es ja mit den größten Hackern Berlins, Deutschland, der Welt zu tun haben. Und jetzt müsst ihr gerade, also ich bin jetzt bei, ich kann ja schon mal spoilern, ich habe alle sechs Folgen schon gesehen.
Shame on you.
Und ja.
Shame.
Wo ist die Glocke? Ja, genau. Also ich kann ja nochmal dann jetzt kurz die Zusammenfassung. Also er wird eben gehackt, er kommt dagegen nicht an. Er geht aber nicht zur Polizei, wo schon quasi ein großes Warnsignal. Seine Frau sagt dann, ja komm, geh doch zur Polizei. Und er sagt einfach nur, ganz hanebüchen, ja, die können ja eh nichts machen. Also das ist so, fängt ja jeder quatschige Film an. Oder damit kann man ja alles begründen, ja, die können ja eh nichts machen. Er will dann quasi auf eigene Faust herausfinden, was diese Hacker von ihm wollen. Es geschieht dann auch ein Anschlag, der ihm angehängt werden soll. Wir sehen dann auch, ich glaube, damit geht die zweite Folge los, ich weiß gar nicht, oder in der ersten, wenn ein brennender Mann springt quasi aus einem Hochhaustenster. Vorher hat er noch irgendwelche Festplatten mit dem Bohrer niedergemacht, bevor die Polizei oder irgendjemand rein konnte. Also wir haben da ganz, ganz viele Versatzstücke. Es kommt dann noch Caroline Herford, die ich ja gerade schon gelobt habe, hinzu, bei der man am Anfang auch nicht weiß, ist, auf welcher Seite sie steht. Wird sie auch erpresst? Wurde sie gehackt oder gehört sie zu einer Hackergruppe? Es kommt dann auch die Polizei ins Spiel, weil dann jemand auch Beweise fälscht, eben dass ein Anschlag dem Schweighöfer angehängt wird. Später erfahren wir dann, dass er durch seinen Bruder, den er seit vielen Jahren nicht gesehen hat, haben also auch eine schwierige Beziehung hier, dass er durchaus Kontakt zu zumindest einem Teil der Hackerszene, hatte. Und ja, das entwickelt sich dann alles bis zu einem großen Showdown in der eigentlich schon der fünften Folge hin. Und ja, also klingt an sich jetzt vielleicht, man darf ja auch nicht mehr verraten, an sich gar nicht so schlecht, vielleicht die Story an sich. Und ich muss auch sagen, das ist auch der einzige positive Aspekt, den ich der Serie zugute halten kann und warum ich auch alle sechs Folgen jetzt dann doch weggeguckt habe. Es lässt sich halt gut gucken. Also es ist einigermaßen spannend. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, mich über alle Sachen aufzuregen. Also es war mal wieder ein Hate-Watching vom Allerfeinsten. Also wenn man halt nebenbei, keine Ahnung, Facebook liest oder irgendwie was kocht und lässt es halt laufen. Oder ich hatte dann Wäsche aufgehängt. Ich wollte
fragen, wirst du bezahlt von Amazon, dass du jetzt doch alles geguckt hast?
Nein. Es kommt ja gleich meine Kritik. Vielleicht hat man das jetzt schon ein bisschen so mitschwingen hören, dass ich nicht ganz so begeistert bin. Aber das ist wirklich der einzige positive Aspekt, wie ich finde. Ist halt so ein bisschen Tatort-Style, finde ich, so auch von Schweiger, den ich zumindest gesehen hatte. Ja. Es ist einigermaßen, es hat Tempo drin, außer zum Ende hin, da ziehen sie es auf den letzten zwei Folgen ganz schön. Aber ansonsten finde ich wirklich, man kann es gut gucken. Und das war auch, ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, direkt als die Serie nach dem ersten Wochenende rauskam. Die guckt nie Serien. Und also, oder gar nicht regelmäßig und auf keinen Fall irgendwas am Stück. Und auf einmal an diesem Montag erzählt sie mir, Annemarie, hast du Amazon Prime? Du musst das gucken. Das haben wir jetzt am Wochenende geguckt. Das ist so spannend. Und dann habe ich ihr alles aufgezählt, was ich zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, die ersten zwei Folgen gesehen, was ich da schon furchtbar fand. Und also sie hat diese Argumentation gar nicht aufgenommen. Und dann haben sie halt gemeint, ja, aber wenn du das jetzt sagst, dann darf man ja gar nichts mehr gucken. Dann kannst du auch James Bond und sowas nicht mehr ernst nehmen. Also ich glaube für das, ich sag jetzt mal, ich mag die Kollegin total gerne, ist meine Lieblingskollegin. Aber jetzt wirklich für...
Muss
für
ich jetzt das, sagen, ne?
Dann hast also du ihr einen Kaffee gespuckt.
Also in der Vorbesprechung hast du aber anders über die geredet, ne? Ja,
da hieß es hier, dumme Schlampe, ich kann es mal wiederholen.
Aber mal ganz, ganz kurz, eh das wieder vergisst, diese Arbeitskollegin, hat sie die Serie quasi Matthias Schweighöfer, also diese anderen, ich sag es mal, bunten, typischen Schweighöfer-Filme, Mark, geguckt, die Serie?
Also das, nee, eigentlich gar nicht so. Also nee, ich glaube gar nicht. Also sie fand es halt einfach nur spannend und es hat ihr ja sehr viel Freude bereitet. Also ich glaube für, ich finde das jetzt doof zu sagen, für das einfache Publikum. Aber nö, wirklich, wenn
als Einstieg, nee, aber weißt du, was das für diese Frau bedeutet? Die hat das ganze Serienleben noch vor sich. Die kriegt noch gute Serien. Wenn die das schon mag.
Wisst ihr, wem die Serie gefällt? Das gefällt einfach Leuten, die mit der Computertechnik so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, die jetzt nicht ganz so, wir durchschauen das, oh, ist das Käse, ey, das würdest du nie machen. Ja? Aber wer eh schon ein bisschen skeptisch ist mit Computertechnik, und für den ist das total, oh Gottes Willen, und die können sich da voll reindenken.
Also, ja, ich kann es gar nicht richtig sagen, aber ja, also ich war auch total geschockt und dass sie halt, deshalb würde ich jetzt auch zu meinen Kritikpunkten mal kommen. Und aber ich glaube, deshalb kommt das halt teilweise so gut an. Also wenn man nicht weiter drüber nachdenkt, einfach nur eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, tolle Story oder gut erzählte Story, wie auch immer man das werten will, kann man das gut gucken. Und vielleicht für Berliner ist das noch was anderes, weil okay, also ich finde die ersten zwei Folgen, weil man ja nun sagt, die erste deutsche Folge, die hatte für mich noch nicht so viel Deutsches. Zum Ende hin kommen halt noch ein paar Schauplätze. Also das hat jetzt die typische Berliner Mentalität, habe ich auch nicht so empfunden. Aber vielleicht, dass das nochmal was ist, was die Leute anspricht, kann ich nicht sagen. Aber also ihr habt jetzt vielleicht schon rausgehört, ich fand es halt ganz großen Mist eigentlich. Also das.
Aber das ist so eine Sache, ich verstehe es dann trotzdem nicht. Warum guckt man das dann zu Ende? Ich habe eine Folge und dann sagt man, nee,
Langeweile. Langeweile.
Nein, aber wie gesagt, ich habe am Wochenende die Wäsche aufgehängt.
Ja, aber selbst dann gibt es doch Alternativen, die tausendmal besser sind.
Nee, weil dann ich war ja jetzt nicht ganz so sehr aufmerksam, wie ihr vielleicht auf meinem Twitter kommt.
Stopp, ich hab's. Die Fernbedienung war in der Waschmaschine und du konntest nichts umschalten. Du wolltest krampfhaft und es ging nicht.
Ja, so ungefähr war es. Nein, da kommt jetzt wieder der einzige positive Aspekt raus. Ich fand es relativ spannend und wollte dann jetzt doch wissen, wie der Quatsch endet. Also das war es jetzt wirklich. Und es sind ja wirklich nur 40, 45 Minuten. Also es geht ja jetzt auch nicht über eine Stunde. Und eine Folge habe ich mal in der Bahn geguckt. Also ist ja uns egal. Ich muss mir ja nicht rechtfertigen, denn jetzt kommen ja meine Kritikpunkte. Nee, musst du nicht, aber
das interessiert mich trotzdem.
Und die Leute, die sie über die Schulter geguckt haben in der Bahn, haben alles... Oh.
Die Ahnungslose.
Nee, also ich wollte jetzt mal so ein bisschen noch erzählen, was ich denn wirklich schlecht fand, denn bisher hatten wir ja gar keine Argumente, außer eben, was er gesagt
hat. Darf ich dich mal ganz kurz noch einmal was fragen, bevor du das Schlechte das annimmst? Das Ding hat ja nur eine zweite Staffel. Gibt es am Ende ein Ende oder wird dann der nächste Hackerangriff in der zweiten Staffel gestartet? Wie ist das? Oder bleibt da irgendwas in der Schwebe? Kannst du gar nicht mehr sagen.
Eigentlich wird das, eigentlich wird das Thema abgeschlossen. Okay. Also eigentlich sind die damit fertig.
Geh zum Mediamarkt, kauft schon einen PC.
ja, aber das, was sie am Ende machen, darauf könnte eine zweite Staffel tatsächlich aufbauen. Was zwar totaler Quatsch wäre, also noch größerer Quatsch, aber theoretisch kann man da echt eine zweite Staffel
aufbauen. Eine Zuschauerin haben sie ja schon. Nee, zwei Zuschauerinnen. Ann-Marie und ihre Arbeitskollegin.
Ja gut, jetzt kommen wir mal zu den negativen Aspekten. Ihr könnt dann bestimmt noch einiges hinzufügen. Erstmal, was Erik gerade gesagt hat. Also dies alles, was wirklich mit den Hacksachen und mit den technischen Sachen zu tun hat. Also auch angefangen, ich glaube, erste, zweite Folge war das. Erst ist er ja so, er macht dann abends schnell das ganze System platt auf Tablet, auf Computer, zieht alles neu hoch und irgendwann gibt kurze Zeit später wieder eine Szene, wo er dann irgendwie sagt, ich habe ja gar keine Ahnung von so Computersachen und dann müssen wir mal andere Leute ranmachen oder ranlassen. Also es war echt so, ja, wir drehen die Figur jetzt so, wie wir es gerade storymäßig brauchen. Totaler Quatsch oder total schlecht gemacht. Dann diese Hacker, also ich glaube auch erste oder zweite Folge geht er dann, sucht er eben, er hat da Kontakte über seinen Bruder zu irgendeinem so Typen, der halt so der Oberhacker da ist. Und dann geht er halt irgendwo im Keller, in einem dunklen Keller, wo sie alle nur rauchen und mit ihren Kapuzenpullis sitzen und irgendwie irgendwelche Zocker-Ballerspiele zocken. Also, und dann sucht er halt diesen einen bestimmten Hacker, findet ihn nicht und dann geht er zurück in sein Auto und echt wie in einem ganz schlechten Krimi hat er sich, der Hacker, inzwischen auf seine Rückbank geschlichen und überrascht ihn dann quasi so im Dunkeln. Also so richtig, richtig aus der Klischeekiste alles rausgeholt, was wir in den letzten 20 Jahren in echten Filmen dazu gesehen haben. Es hat mich richtig geärgert. Also so das Klischee des Hackers dann einfach so, wie wir Deutsche uns halt die Hacker vorstellen. Ja, genau. Das dazu.
War furchtbar. Also da frage ich mich auch, warum da der CCC nicht mal eine offizielle Mitteilung, wie er das findet, wie er dargestellt wird in dem Film. Ey. Das ist ja wirklich unter aller Kanone. Also da, ey, das war alles so Stereotyp, ganz furchtbar.
Ja, und wo wir gerade bei Darstellungen von Personengruppen oder auch von Figuren selbst sind, ich fand halt, also Alexandra Maria Lara als die Ehefrau, die hatte halt nichts zu tun. Die war halt am Anfang die liebende Ehefrau und natürlich die Mutter, die sich um ihr Kind sorgt. Die kommt halt aus dieser Story überhaupt nicht raus. Sie sagt dann halt irgendwann, ja, geh ja zur Polizei. Und er so, ja, die können ja eh nichts machen. Gegen Ende nähern sich die beiden wieder so ein bisschen an. Und obwohl schon am Anfang, als diese E-Mail kommt, wie Daniel gerade sagt, hier solche Spam-E-Mails bekommt man 5 Stück am Tag. Und sie ist sofort mega eifersüchtig. Und dass die beiden gar nicht versuchen, miteinander zu reden, ist halt auch so ärgerlich. Und wie gesagt, am Ende nähern sie sich so ein bisschen an. Und dann versucht eben auch aus ihm herauszubekommen, was denn jetzt eigentlich los ist. Und er dann nur so, ja, ich kläre das, vertrau mir, du musst mir, ist besser, wenn du so wenig wie möglich weißt. Also auch so diese Phrasen, die man halt immer hört, wo man denkt, also Ehepaare, die seit 10 Jahren zusammen sind, ey komm, ihr würdet doch jetzt nicht so einen Quatsch machen, ihr würdet doch jetzt miteinander reden. Oder sie würde sagen, wenn er nicht reagiert, würde sie ihn doch schütteln und sagen, scheiße, Lukas, jetzt sag mir doch endlich, was los
schütteln
ist. Schütteln
ist ein gutes Mittel.
Naja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also ja. So ein Quatsch, dass sie sich dann einfach abspeisen lässt und dann steht, also das war halt, ich glaube, da standen sie auf einer Treppe und er haut dann einfach ab und sie steht da dumm und guckt aus der Wäsche. Ey, nee. Ja, und dann hat sie halt noch so eine Kollegin, sie arbeitet als Grafikerin, Designerin und sie hat eine französische Kollegin, die furchtbar. Dauergeil ist und einfach nur alles, jeder erste, zweite Satz von ihr zielt nur darauf ab oder will uns sagen, dass sie halt Sex will und Sex braucht und nur an Sex denken kann. Warum?
Ey, ganz furchtbar. Also die Nebencharaktere sind allesamt total furchtbar. Also dieser Chef von ihm auch da in dem Hotel, ganz furchtbar.
Ja.
Dann seine Anfangssekretärin, die danach sein, ganz furchtbar.
Das habe ich auch nicht verstanden. Hacker. Warum kriegt sie plötzlich den Job von ihm?
Ja.
Ich dachte, das war eher so eine, Chef gibt. Das hast du jetzt gespoilert, aber davon abgesehen, dass ich, du am Anfang sieht das ja aus, als dass er so seine Freundin ist oder, weißt du, er sitzt ganz am Anfang im Büro, trinkt hier sein Red Bull Product Placement ohne Ende in dieser Serie, aber gut, das davon wollen wir gar nicht reden. Stimmt. Dann kriegt er ein Geburtstagskuchen oder ein Geschenk, was letztlich nur so ein 12er-Pack oder keine Ahnung, Red Bull ist mit einer Kerze in der Mitte, er sich lang und breit darüber auslässt, dass er sie feuert, wenn sie jetzt hier noch eine Geschenke und Überraschung und Party und sowas schmeißt, nur dass dann 2 Minuten später in der Serie quasi seine Familie, die ihn wahrscheinlich überhaupt nicht kennt, eben eine so eine Überraschungsfeier macht, also und dann er freut sich da und yeah und super und alles toll und dann sagst du ja alles nur irgendwas, haut da
ja hin. Also auch so ein Quatsch, er kriegt ja dann, ich weiß nicht, ob das jetzt erste oder zweite Folge war, ob ihr das gesehen habt, wenn er dieses ominöse Paket bekommt und damit
ganz am Anfang, vollgepackt mit irgendwelchem Müll und sie sich gleich aufregt, die Frau wieder.
Nee, ins Flugzeug damit steigt. Und
also nee,
im
Flugzeug nicht, nee.
Ja, also er bekommt dann halt die das ist auch alles sehr, sehr undurchsichtig und jetzt, wo ich das Ende gesehen habe, ist so vieles unnötig. Also das muss ich euch jetzt mal, ihr guckt ja bestimmt nicht weiter, wenn ich euch nach der Aufnahme erzähle ich euch das mal, wie viel von der eigentlichen Handlung komplett unnötig war und am Ende überhaupt keinen Sinn mehr ergibt.
Redundant sozusagen.
Ja, wirklich. Wie leichtgläubig er ja auch ist und dann halt dieses Paket, was er bekommt, nimmt er einfach mit dem Flieger und muss es halt an einen bestimmten Platz dann bringen. Also richtig dumm. Aber mein Sahnehäubchen habe ich mir jetzt noch für den Schluss aufgehoben. Und zwar ist, glaube ich, aus in der ersten Folge, apropos Paket, Die Ehefrau Alexandra Maria Lara ist zu Hause, klingelt, der Briefträger kommt und sind sie Hanna, ja, das bin ich. Ja, das ist für sie. Und sie guckt ihn an, er steht da mit einem.
Nee, noch schlimmer. Anders, das war, die Szene war, ganz kurz, die war noch schlimmer. Da steht ein GLS-Bote vor der Tür. Die macht die Türe auf und fragt, was wollen Sie denn? Oder was haben Sie denn?
Nee, er fragt, was ist das?
Ja,
da denke ich so. Ja, ein Paket. Also so schlechte Dialoge.
Frage ich jeden Tag, ne, wenn der Postmann klingelt, was ist denn das? Was wollen Sie mir eigentlich? Gehen Sie bitte mal raus wieder.
So ein Quatsch. Es sind halt so, es waren mehrere solche Sachen. Und ich finde auch...
Schlimmsten waren die Polizisten.
Oh Gott, ja.
Die waren auch schlecht. Diese Klischee-Frau da.
Oh. Ja. Genau. Ich muss jetzt mal eine repräsentative Umfrage mit euch starten. Wie findet ihr es, wenn Polizisten ein Durchsuchungsbefehl für euer Haus, eure Wohnung haben und die stehen da einfach und rauchen? Ist das in Ordnung?
Weil da habe ich mich auch mit meinen Kollegen. Die letzten Male, wo sie bei mir gestanden haben, dann klingeln die wenigstens und gehen nicht vorher einfach rein. Und wenn sie vorher reingehen, gehen die zwar nicht alleine rein, sondern das sind die Polizisten, die draußen noch mit sind. Ne? Das ist ja auch so. Das ist wirklich so Klischee, amerikanisch, getouched, so weißt du, so, wir hatten Durchsuchungsbefehl, die Tür ist auf und stehen dumm da. Oh,
ja, aber da habe ich mich genau auch mit meinen Kolleginnen drüber, also die fanden das ganz normal, dass dann die Polizisten, okay, reingehen, ja, kann man jetzt nehmen, wie man will, Daniel, du bist der Experte, aber da steht die da am Fenster und raucht da einfach.
Nee, würden die quasi nicht machen.
Die ganze Bude voll.
Das gibt's doch nicht.
Nee, aber wirklich nicht. Also, ja, und dann aber eben diese Klischee-Polizistin, die immer schlechte Laune hat, die mit der einen Hand die ganze Zeit raucht und mit der anderen Hand sich ihren Asthma-Spray reinzieht und die dann aber natürlich doch Zweifel hat, wer jetzt die Wahrheit sagt und dann noch ihren jungen Kommissar Assistenten mit dabei hat und dann streiten sie sich und ach, das geht ja noch, es wird ja noch ganz, ganz viel schlimmer dann in den folgenden Folgen.
Geht das? Und kann das schlimmer werden?
Ja, wirklich, wirklich. Ah. Kann ich schon mal spoilern. Einer von beiden überlebt mich. Alles in allem fand ich diese Serie sehr, sehr furchtbar. Ich schäme mich nicht, dass ich zu Ende geguckt habe, wie immer bei allen Serien, die ich gucke. aber ich hätte auch drauf verzichten können, aber ich bin froh, dass ich es jetzt zum Schluss geguckt habe, dass ich weiß, wie es ausgeht, was für ein Schlamassel da am Ende hinterlassen wird und dass man wirklich dann weiß, wie quatschig die ersten Folgen sind und überhaupt keinen Sinn ergeben, oder zumindest die Handlung. Und ich bin jetzt gleich auf eure Kommentare, falls ihr noch welche habt, gespannt und unsere Hörer können ja auch mal in die Tasten hauen.
Ja, was ich persönlich echt schade finde, Matthias Schweighöfer, der Typ ist ja auch noch nicht so alt. Ne? Der ist ambitioniert, wie gesagt, in dem Artikel war das auch so, er will sich jetzt von diesem softy, weichgespülten hier Schwiegermutter-Traum ein wenig verabschieden, möchte halt ernste Rollen spielen, möchte irgendwas mit Tiefgang, mit Charakter spielen. Der ist ja nun auch so gefühlt, keine Ahnung, an die 40, nee, ist er nicht, wie alt ist der, keine Ahnung. Und da fängt der an, also das muss ja auch so ein Plausibilitätscheck. Also weißt du, man kann ja auch einen Film schlecht machen, wenn er funktioniert irgendwie. Aber wenn du an jeder Ecke irgendwie denkst, ah nee, muss das jetzt sein, klappt das so? Schon wie gesagt mit diesen, die Daten übermitteln. Der Typ muss sich quasi den Schädel einschlagen, um herauszubekommen, wie die Telefonnummer von dem Manager ist. Die hätte der wahrscheinlich auch so bekommen, dass er sagt, hier, ich möchte irgendwas buchen, ich brauche die Kontaktdaten von diesem Hotelmanager. Wäre sicherlich gegangen, erste Sache. Dann diese Party, okay, servieren die allen, was war das, also irgendeine Ärztekongress oder sowas, allen Champagner und dann kommt deine Rechnung mit, keine Ahnung, fünfstellig raus, denkst du dir auch so, Polizei hast du auch schon abgehakt, also die einfach da im Zimmer stehen und überhaupt nicht mit ihm reden, so einziges Argument, ja, wir haben einen Durchsuchungsbefehl, bla, bla,
ja,
bla,
genau,
bla, bla.
Überhaupt nicht mit dem reden auch, also, naja.
Und dann diese Klischee-Hacker da unten in diesem Bunker, wo der auch nicht so richtig weiß, also entweder er hat da irgendwie Connections über diesen Bruder, das war ja auch mein Problem in dieser Pilotfolge, diese ganzen Beweggründe, die diesen Lukas Franke, also Stereotype gehen die Namen auch nicht, aber das haben die Deutschen halt, das Problem mit Namen, das klingt immer scheiße, egal was sie nehmen. So diese Beweggründe, warum macht er das eigentlich? Und wenn sie mir gesagt hätte in den ersten 5 Minuten, der war früher mal Hacker irgendwie und macht sich angreifbar, gemacht irgendwas, aber das ist einfach so ein Biedermann, der versucht, also vielleicht auch wegen ein guter Hotelmanager, der ein bisschen zu viel Geld verdient und überall Tablets rum und PCs rumstehen hat oder Apple-Produkte, weiß der Teufel was, aber und dann einfach so agiert, wie er agiert, wie gesagt, so überastet da alles platt macht und neu installiert und denkt, das ist alles super, dann als nächstes ist das gleich irgendwie so quasi zu diesen Hackern geht, ja, ich bin gehackt worden, kann einer mir helfen, bitte, 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 und dann geht er wieder und keiner hilft ihm und dann, na gut, der Typ dann im Auto, oh, na. Und wie gesagt, am Ende, es gab in der Pilotfolge, glaube ich, irgendeinen möchtegern Cliffhanger, der mir aber schon wieder entfallen ist, weil er da gar nicht so wichtig war, aber es tut mir für dieses Format, deutsche Thriller-Serie, wie auch immer, und Schweighöfer irgendwie leid, dass man da so ambitioniert rangeht, irgendwie am Ende habe ich nur gedacht, okay, der hat diesen Spot damals für diesen TV Firestick umsonst gemacht, als Gegenleistung darf er da 2 Staffeln You Are Wanted irgendwie abliefern. Also so kam halt das am Ende vor, weißt du, egal was dabei rauskommt, gucken wir's. Ich meine, dass es sicherlich ein paar gibt, denen das gefällt, mag sein, aber das wirkte alles so irgendwie nicht richtig ausgereift. Also das, was wahrscheinlich so eine amerikanische Serie ausmacht, dass da verschiedene Showrunner sind, die das auch irgendwie auf Plausibilität so ein bisschen abklopfen, auf Konsist, also dass es in sich auch so eine schöne Geschichte ergibt. Hier wird so, wie Erik dann wahrscheinlich auch gleich sagen wird, so viele Klischees in den Raum geschmissen und dann wird vom Zuschauer verlangt, jetzt verbindet mal alle Punkte, die offen sind, seht über alles Unlogische hinweg und genießt diese wunderschöne Serie mit Matthias Schweighöfer, gesponsert von Apple, keine Ahnung, und alles super, alles schön und ja, und dann diese, das ist Familiengeschichte, dieses Familiendrama, wobei ja auch nicht so unmittelbar, also wie gesagt, da, allein dieses Bild, da wurde jemals eigentlich eine Forderung in den Piloten an den, den Pilotfilm an dem gestellt, dass der da irgendwie agiert. Das Einzige, okay, man sieht, dass diese Kameraaufnahmen von ihrer, seiner Tochter mitten in der Nacht, wo sie auch, also weißt du, so klischee-mäßig.
Immer noch ein Sohn.
Ja, Sohn, egal, ja, austauschbar. Dann der geht sich ein Glas Milch oder Wasser holen und dann sieht er sein Bild und dann bleibt er da stehen. Alles ist hell beleuchtet in diesem Zimmer. Keiner ist eigentlich mehr wach, aber alles ist hell beleuchtet und wird gefilmt. Also das, ich fand's echt schade, weil ich hätte da mir mehr erhofft, wie gesagt, wenn so junge Leute da was produzieren, produziert ja auch mit. Ist ja sein Geld, ist da wahrscheinlich mit drin steckt und dann kommt das da raus, ist irgendwie nicht wirklich schön. Und wie gesagt, es wäre ja so, wenn ich sage, okay, es ist eine deutsche Serie und ich mache die schlecht, aber es ist ja durchs Team hinweg wirklich, selbst bei dir ist die Punktzahl ja grotten schlecht im Verhältnis zu einem anderen so ungefähr. Ich verstehe es nicht. Ich würde ja mal, Erik, der ist ja unser IT-Experte hier, IT und Hacker, Hacker-Alternativ, du konntest der Serie auch absolut nichts abgewinnen, oder? Bist du auch relativ offen rangegangen oder hast du gesagt, Schweighöfer, muss ich nicht gucken?
Ja, ich fand das schon spannend, dieses Projekt, dass die hier quasi eine deutsche Serie drehen. Ich meine, es gab ja zum Beispiel dieses Who Am I, diesen Kinofilm, der war ja auch nicht schlecht. Also der war auch nicht gut, aber der war auch nicht so schlecht wie jetzt die Serie hier. Und ich habe da schon ein bisschen mehr erhofft gehabt. Und ich meine, es gibt gute Hacker-Serien aus Deutschland. Ich erinnere da an den Film 23. Aber nee, also dieses You Are Wanted, das ist einfach alles so Stereotyp. Die Figuren alle vom Reißbrett. Und wer sich ein bisschen auskennt, der hat so viel Facepalm. Da hast du nachher eine rote Stirn, wenn du das geguckt hast. Also nee, nix für mich. Also ich habe sogar aber auch ein paar Folgen geguckt gehabt, weil ich hatte mir die auf mein Tablet runtergeladen gehabt. Gibt ja bei Amazon die Möglichkeit, dass man sich da was runterlädt, aber du kannst ja nur irgendwie eine bestimmte Anzahl runterladen. Und ich dachte, ja, vielleicht ist es gut und dann interessiert es mich, weil ich war eine Weile unterwegs und da habe ich gedacht, ja, dann hast du gleich alles da und habe mir nichts anderes runtergeladen. Und im Zug ist das WLAN nicht so besonders. Und naja, da habe ich dann tatsächlich da ein paar Folgen geguckt. Und also nee, ich werde es noch zu Ende gucken, klar.
Aber warum? Warum? Das verstehe ich. Warum gucken Leute das doch zu Ende?
Eine Folge. Mir fehlt nur noch eine Folge.
Ich dachte, das ist ja eine Sache, das verstehe ich nicht. Da hätte ich zugemacht und hätte mir ein Buch gekauft.
Zeit. Ich hatte ausnahmsweise mal die Zeit.
Hätte ein Buch gekauft, das. Mann.
Im Zug geht das auch nicht.
Dann kralle ich mir irgendeins. Es gibt immer einen, der ein Buch rumliegen hat.
Bei Amazon.
Die DB-Zeitschrift dazu gucken.
Ja, Erik. Hätte anfangen, ein Buch zu schreiben.
Ich hatte gedacht, vielleicht ist es gut und zwar nicht gut, aber ja, jetzt kommt die eine Folge auch noch und dann weiß ich.
Aber das ist ein Phänomen, das will mir nicht in den Kopf gehen, wie man eine Serie schlecht finden kann. Du bist der Grund, warum die zweite Staffel gibt. Du und Annemarie, ihr findet die scheiße und guckt sie trotzdem zu Ende.
Nee. Ich wollte sie mir schon illegal runterladen, damit du meine Klicker nicht kriegst. Habe ich natürlich.
Ich glaube aber, dass einfach viele sich das runtergeladen haben und geguckt haben, weil es einfach da ist und weil es einfach mal interessant war. Ich glaube nicht, dass es viele gut gefunden haben, wie wir. Und ich bin dann echt gespannt auf die zweite. Ich bin echt gespannt auf die zweite Staffel. Da werden vielleicht viele nochmal in die erste Folge reingucken und dann, wenn das auch so ist, dann guckt da keiner weiter und dann war's
das. Ich glaube auch, also wer das jetzt, das ist ja genau wie bei Netflix, alle Serien sofort verfügbar, wäre das jetzt so eine reguläre wöchentliche Sache.
Oh, der Kinder weitergeguckt.
Genau, hätte ich auch nicht weitergeguckt. Also ist halt einfach genau, wie Erik sagt, es war da. Ich hatte mir auch halt für den Weg zur Arbeit, ich habe halt morgen habe ich so 20 Minuten rückwärts, 20 Minuten hast du eine Folge durchgeguckt. Und ja, im Offline-Modus auf dem Tablet geht es halt problemlos. Und wäre es jetzt nicht da gewesen, hätte ich es nicht geguckt und hätte es auch nicht vermisst.
Alex, du hast ja auch ich alles auch schlecht gehabt.
Ich hab's auch alles.
Hast du es auch erstmal durchgeguckt trotzdem?
Nee, ich bin normal. Ich guck da, hab nicht weiter geguckt. Ja, ihr habt ja alles gesagt, es ist ein großer Mist gewesen. Ich fand den Schweigsteiner eigentlich ganz amüsant. Ich mag den eigentlich so als Typen, weil er ist schon ein lustiges Kerlchen. Die Filme, ja. Ich habe irgendeinen Film mit ihm geguckt. Was war letztens aktuell? Man weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht.
Dann hat er dich ja sehr begeistert.
Ja, ich hab's ja schon alt.
Ja, der macht immer so Comedy-Sachen, oder? Der ist immer den leichten Trottel eigentlich. Also so an der Seite von Schweinsteiger meistens irgendwie gefühlt. Nicht immer.
Nee, Rom-Coms macht er doch selbst immer.
Jetzt muss ich noch gucken, was für ein Film gut. Auf jeden Fall fand ich das auch alles ziemlich schlecht. Also das hätte vielleicht eine gute Serie werden können, wenn man alles, wie du schon sagst, ein bisschen mehr durchdacht hätte. Aber
und die machen ja auch gerade Sachen, wo man vielleicht wirklich nochmal was erklären könnte. Also jetzt nicht so plakativ dumm für die Zuschauer, aber einfach, wo man mal tiefer reingehen könnte. Das machen sie ja nicht, weil es dann eben nicht logisch ist. Und
ja, genau. Dann ein bisschen weniger logisch und aber dafür besser. Das macht keinen Sinn, was ich gesagt habe. Aber ach ja, hier, der geilste Tag hab ich schon mal angeguckt. Da ist es schon okay, das kann man mal gut weggucken. Das ist eine lustige Komödie, da sollte er bei dem Komödienklappe bleiben. Das kann er halt besser wahrscheinlich als so
das Krimi, steht ja in dem Artikel auch, der hat ja von Weinstein den Tipp bekommen, man macht halt, keine Ahnung, von bis 30 oder bis 40 macht man halt Komödien in Deutschland und danach begibt man sich in das ernste Fach, ja, um auch später noch respektiert zu werden. Weil mit 50 Komödien machen, da endest du irgendwann mit dir die Halle von. Aber,
ja, ich glaube, der ist ja schon durch, der Mann. Ne? Also nicht so, dass er noch
finanziell, aber das sind ja Leute, also das haben sie ja auch gesagt, er macht ja nebenbei Musik mittlerweile auch, wie gesagt, diverse andere Sachen. Also er ist schon ambitioniert.
Aber der wird halt ein Problem haben, dass er halt immer auf diese eine Art von Typ immer abgestempelt ist. Ne? Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen ärgern, dass immer der lustige Spaßmacher ist und das wird er wahrscheinlich nicht mehr sein. Vielleicht deswegen will er da was anderes mal jetzt angehen.
Na, jetzt ist er erstmal Sänger.
Ja, deswegen. Und dann will er vielleicht nochmal ins ernste Geschäft wieder gehen und man weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich es auch nicht gut. Ich habe es nicht durchgeguckt und ich werde mir auch die zweite Staffel nicht angucken. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie ihr schon gesagt habt, dass es mit Sicherheit ein Publikum gibt, die halt einfacher sind, ne, so vom Ganzen, die das halt nicht so hinterfragen, ne, und dann wird das schon eine angenehme Sache sein. Also so der, ne, Berliner in Neukölln, der wird das schon weggucken.
Aber es ist echt schade. Also wie gesagt, das Potenzial hätte das Ding gehabt. Das wäre sicherlich mit ein paar Veränderungen schöner gewesen, wenn man dem den Zuschauer da ein bisschen die Hand genommen hätte und vielleicht irgendwas ein bisschen eine plausible Story abgeliefert hätte und ein paar Sachen, wie du schon sagtest, ne, mal einfach irgendjemanden angefragt vom Chaos Computer Club, wenn man schon niemand anderen kennt, hier, sag mal, hier, kannst du mal drüber gucken, ist das alles so halbwegs plausibel? Und dann hätten die gesagt, naja, komm, nee, lass mal. Bitte?
So ist es.
Ja, na gut, also, ihr merkt schon, you are
mir
wanted.
Mir ist noch eine Sache eingefallen, über die ich mich noch aufregen wollte.
Bitte, du hast die Bühne. Die letzten 5 Minuten dieser Serie gehören dir.
Oh je, eine Minute reicht, nur weil ich jetzt gerade nochmal mich durch so eine Galerie hier geklickt habe. Später tut er sich ja so ein bisschen dann mit Caroline Herford zusammen und sie ist ja von Anfang an halt so ein bisschen ganz cool drauf, trägt nur schwarze Sachen, ist mit ihrem Moped, also ja, Torrad, unterwegs und irgendwann sind sie dann auch in Berlin und wollen natürlich immer unerkannt bleiben. Also, was macht man, um unerkannt zu bleiben? Setzt sich also jeweils eine schwarze Sonnenbrille auf und versucht so den Blicken der übrigen Bewohner zu entgehen. Und damit, meinem Empfinden nach, fallen die beiden halt am meisten auf, weil irgendwie es ist halt, was ist da, Frühling oder so. Also es ist jetzt nicht 35 Grad, dass alle Leute Sonnenbrille aufhaben. Und es sieht so albern aus, wenn da beide mit ihren, und das sind halt auch noch so echt, es sieht aus wie 3D-Brillen, die die aufhaben. So hanebüchen schlecht gemacht, habe ich mich auch so geärgert, so, wenn ihr setzt doch halt einfach ein Basecap auf, so irgendwie weniger aufsehenerregend, als wenn ihr da beide mit merkwürdig riesen schwarzen Sonnenbrillen rumlauft und dann mit dem Motorrad noch.
Nichts gegen Sonnenbrillen, ne? Ich habe heute auch schon wieder eine aufgehabt. Ne? Ist nämlich ganz schön hell draußen manchmal.
Ja, aber das war halt also totaler Quatsch. Ja, das wollte ich nur nochmal sagen, weil mich das auch geärgert hat.
Kommen wir dann also gleich mal zum nächsten deutschen Serienhype. Highlight, das 2017, Anfang 2017 auf die Bühne der großen breiten Leinwand des TV-Bildschirms gekommen ist, je nachdem, was man für einen plasma-gigantischen TV-Mann hat. Riesengroß, Jerks. Wobei ich dachte, und das hatte ich leider gerade erst gelesen, dass das auch mal wieder was ein Format ist, eine deutsche Eigenproduktion. Aber leider ist das auch nur eine Adaption einer dänischen Fernsehserie namens Cloven, die ich nicht kenne, die man nicht kennen muss. Und zwei, naja, große Flaggschiff-Namen, die da mitspielen. Christian Ulmen und Fari Yardim, die spielen die Hauptrolle. Aber Alex wird uns vielleicht mal versuchen, in wenigen Worten, so wenig wie machbar möglich, zu erklären, worum es denn da eigentlich geht, weil das echt schwer sein
wird. Ich bin jetzt hier eingegrenzt in meiner Wortzahl.
Nein, du darfst die ganze Palette deines Wortschatzes verwenden, um diese Serie, deutsche Comedy-Serie vom Feinsten zu beschreiben.
Jerks, ja, richtig. Also wie gesagt, der Ulmen und der Fari sind eigentlich, finde ich persönlich, sehr angenehme Schauspieler. Ich mag die beiden, die machen schon sehr, sehr gute Sachen. Auch lustige Schauspieler, deswegen auch eine Comedy-Serie wahrscheinlich zusammen gemacht. Und die ganze Chose, hatte ich da auch mal nachgelesen, ist eine Kooperation zwischen Max Dome, keiner guckt doch mal Max Dome, keine Ahnung, wer die das eigentlich noch machen, und ProSieben, und die lief ja auch auf ProSieben. Und im Prinzip geht es darum, dass die beiden halt Freunde sind und der Ulmen mit seiner neuen Freundin zusammenzieht oder eine neue Wohnung sich sucht, und direkt am Anfang, dass man da mitbekommt, dass er halt in seiner wunderschönen neuen Wohnung steht mit dem Vermieter, er früher rein darf und sich dann da dummerweise in ein sehr blödes Gespräch verwickelt und den Vermieter, der nebenher eine Kindertagesstätte hat, dachte irgendwie beschuldigt, eigentlich ein Pädophiler wäre und die Kinder halt nur sich hält, sag ich mal, um sie irgendwie anzugucken und sich daran zu vergehen. Ne?
Also ich glaube, die Serie wäre lustiger gewesen, wenn du sie erzählt hättest.
Ja, ne? wo ich am Anfang schon gedacht habe, also so doof kann man eigentlich sein, sowas dann zu sagen. Das ist ein Fremdschämen. Ne? Also, das sind so Dialoge, die dann da, der da gemacht wurde, ein Dialog, der da gemacht wurde, was halt nie, in Realität nie so geführt wird.
Aber gut, du merkst ja auch so, also seine Freundin guckt ihn komisch an und er druckst so drumherum und macht es eigentlich immer nur noch schlimmer. Also das ist nicht so, dass es mal irgendwie locker fluffig rauskommt, sondern so gequälte Ergüsse des Schwachsinns. Habe ich jetzt schon gesagt?
Nee, ja, auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, dann kommt es halt einem zum anderen, die kriegen halt die Wohnung nicht. Er muss halt sich was anderes suchen, der Umzugswagen steht schon vor der Tür. Die wollen eigentlich schon ausladen, müssen halt wieder einladen, und er versucht halt zu seiner Ex-Frau zu fahren, die halt auch in Real seine Frau ist, die Colleen Fernandel. Die lässt ihn aber nicht rein, auch wieder so blöde Szene, keine Ahnung, Riesenhaus, ne, und der darf seine Sachen nicht unterstellen, weil da schon der neue Freund da irgendwie mit eingezogen ist, bla bla bla. Also ganz doof. Tut auch nicht viel zur Sache.
Aber K1 ist doch der neue
Freund. Ja, auch ganz toll. Im Endeffekt zieht er dann halt zu seinem besten Kumpel, zu dem Fari, der ein mega Haus hat. Also Annemarie, da musst du mal rausfinden, wo dieses Haus in Berlin steht. Das sah ja wirklich toll aus.
Ich glaube, wir haben schon vermutet vorhin, das ist alles hier in der Nähe von Olli Schulz, der wohnt auch in Schmargendorf.
Aha.
Das ist so ein bisschen im Westteil.
Fährst du mal am Wochenende mit dem Fahrrad mal hin, ja, und machst mal ein Foto für uns.
Machen wir mal ein paar Fotos, ja.
Gucken wir mal, da drin wohnt eigentlich. Im Endeffekt zieht er dann dort ein. Auch ganz, ja, wirklich schönes Haus, muss man wirklich sagen.
Stopp. Du musst ja eins sagen, und das macht die Serie, zumindest die Pilotfolge, ja auch so schlimm. Die Eröffnungsszene ist ja, Christian Ulmen sitzt auf dem Klo und holt sich einen von der Ulme. Während hinter einer...
Er sitzt im Wohnzimmer.
Nein, der sitzt auf dem Klo.
Quatsch, das ist doch alles offen.
Das ist ein offenes Klo. Er sitzt auf dem Klo, egal wie rum. Jedenfalls ist da die Tochter dann, die da hinter der Palme sitzt, die sich nämlich versteckt hat. Egal, das ist so die Eröffnung. Und dann Cut, und dann geht die Geschichte los. Und das wird alles so hingetrimmt auf genau dieses Ende, was wir schon kennen. Du darfst weiter
erzählen. Aber man kann nicht sagen, dass einen die Serie jetzt irgendwie auf falsche Fährte geführt hätte.
Nee. Das Niveau bleibt konstant niedrig.
Genau. Ja. Naja, im Endeffekt zieht er dann dort ein, ne? und dann merkt man halt so ein bisschen, dass er so ein bisschen Probleme mit seiner aktuellen Freundin hat, weil sie gerne ein Kind haben möchte und er, ja, das glaube ich nicht so begeistert von ist und sie dann halt so ein bisschen Dispute haben und er halt doch bitte seinen Sperma kontrollieren soll, ob das noch alles so in Ordnung ist. Und das macht er dann auch, geht halt wo geht man denn da hin, zum Urologen. Und auch ganz komisch, dass dann da dieser Carsten Spengemann da rum...
Wie Spengemann, Carsten Speck?
Speck.
Spengemann Speck, war die Elster.
Ja, darum als Doktor ist, also wie sie den da reingesetzt haben, weiß ich
auch
nicht
so richtig. Haben sie doch auch gesagt, weil der mal vor Jahren mit ihm dieses hier Herr Lehmann gedreht hatte.
Das ist ja richtig, aber warum der dann...
Quasi als Pseudo-Arzt dort auftaucht irgendwie.
Ja. Ja, auf jeden Fall soll er da dann eine Spermaprobe abgeben, kann natürlich dort nicht in dieser schönen
Gegend. Wenn wir drüber reden, das ist eigentlich total lustig.
Ja.
Aber auch nur dann, nur in der Nacherzählung gewinnt diese Serie an Qualität, das ist das Problem.
Vielleicht sollte ich hauptberuflich Nacherzähler für schlechte Serien werden.
Wir machen einen Podcast, wir erzählen Serien nach, die scheiße sind, dann sind sie
sprich
besser.
Sprich uns doch mal Lost Girl nach.
Oder ja, Lost Girl ist grandios, das kann man nicht viel besser machen.
Naja, im Endeffekt, keine Ahnung, kriegt er da das nicht gebacken in der Praxis und macht das dann irgendwie zu Hause, auch ganz komisch, dann soll er das da irgendwie im Wohnzimmer machen, weil sie nur einen PC haben und das geht natürlich nicht, weil seine
die haben auch kein WLAN.
Kein WLAN, wegen den bösen Strahlen. Schöne Geschichte nebenher, unsere neuen Nachbarn hier nebenan.
Haben ein offenes WLAN.
Nee, aber die sind auch so krass drauf, die vertrauen auch den ganzen Elektroschmuck nicht. Und die haben aber da sich mit Sicherheit 8 oder 10 Boxen in die Wohnung und ins Haus gestellt, die halt diese Strahlen absorbieren. Man muss sich da mal in Ruhe erzählen. Auf jeden Fall gibt's so Leute wirklich.
Musste man eine Richtantenne nur zu denen rüberrichten, freies
Funkladen. Ja, die haben letztens bei uns geklingelt und haben gesagt, ja, hier, schönen guten Tag, wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ja gesehen, sie haben eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Da haben wir uns direkt eine neue Box gekauft, die dann diese Strahlen der Satellitenschüssel absorbieren.
Gott, du ja auch Schmerzen. Oh je, Scheiße.
Das ist schon schlimm. Alex, das ist der Stoff für eine neue Fernsehserie. Die nenne ich dann die Rätschs.
Ja. Was machen mit wir? Christian Ullmann und Farim.
Die haben wir jetzt schlecht runter, die haben wir runtergeredet, die können wir nicht mehr nehmen, müssen wir jemand anders nehmen.
So, im Endeffekt, wo wollen wir denn hinaus eigentlich? Das ist so eine gesellschaftskritische Drama-Comedy-Serie ist, die eigentlich keinen Sinn verfolgt.
Gesellschaftskritisch? Wo ist denn das gesellschaftskritisch?
Ja, das war jetzt ein Witz, war ironisch gemeint. Ja, im Endeffekt kriegt er dann irgendwie doch einen von der Palme gewählt dort zu Hause mit einem Schmuddelfilm, der auch ganz schlimm dann da im Kinderzimmer geguckt wird so im DVD-Player von der Tochter. Und natürlich wird er darin vergessen. Ich wusste schon, wo denn reingelegt die DVD, dass die darin vergessen wird und dass es da einen Stress gibt. Ja, im Endeffekt weiß ich gar nicht, wo man dann rauskommt.
Die verlieren das Sperma noch unterwegs.
Ja, genau, die verlieren es dann noch.
Es fällt doch aus dem Auto, ja.
Weil er es kühlen muss, weil es zu warm wurde.
Ja, also wie gesagt, sehr sinnfrei. Eigentlich schade um die beiden Darsteller, weil die eigentlich, ich mag sie eigentlich sehr gerne, aber da haben sie sich wirklich schlecht verkauft. Ne? Also entweder haben sie wirklich wieder sehr viel Geld bekommen dafür.
Nee, ich glaube, die machen das, weil es denen Spaß macht. Also und das Schöne ist, sie kriegen für diesen Schwachsinn, der für sie Spaß macht, auch noch Kohle. Und einer setzt das auch noch irgendwie online. Ja gut, hier MaxDome ist ja quasi die Online-Plattform. Ist halt Oh Gott.
Ja, also alles in allem muss ich wirklich sagen, cooles Duo, wenn es nicht so ein Schwachsinn-Thema gewesen wäre und einfach ein anderes Thema, so ein bisschen vielleicht wie Pastewka, so ein bisschen normale Comedy-Geschichten, wäre es echt eine coole Sache gewesen, weil mit den beiden wäre echt lustig gewesen, weil die sind auch so per se lustig, finde ich lustig, aber mit dem ganzen Thema drumherum, also keine Ahnung, echt schade wieder drum, um die Zeit und um das Sendeformat, alles in allem. Daumen runter.
Ich fange mal an, ich versuche es mal irgendwie so wertungsfrei, das geht nicht. Es ist ja nichts Neues von der Sache her. Also meine, Christian Ullmann spielt sich selbst, Fari Yardim spielt sich selbst, alle Gaststars, ne? Also Carsten Speck spielt sich selbst, hier dieser, seine Frau, wie heißt du nochmal?
Colleen Fernandes
mehr oder weniger spielt Ullmann. Sich selbst. Alle, die irgendwie da mal irgendwo den Fuß auf die Leinwand gesetzt haben, werden da vorgezogen. Und das, wie gesagt, ist prinzipiell nichts Schlechtes. Pastewka funktioniert das auch super gut. Das ist, war auch nicht so ganz originell. Also der hat ja auch im Prinzip dieses Curb Your Enthusiasm von Larry David da kopiert, beziehungsweise gibt es auch noch besser Louis C.K. mit Louis. Also das gibt es schon. So. Und die beiden versuchen das nun auch irgendwie auf lustig, angeblich, was Deutsche gut können, ist nun mal Comedy, wenn es nur ein wenig lustig wäre. Also wie gesagt, das ist so eine Aneinanderreihung von Klamauk, Penela-Witzen, man könnte es nicht anders sagen. Selbst diese, was war das, diese DVD mit irgendeinem Analfilm drauf, da siehst du irgendwann das Cover und du weißt schon, dass das auch nochmal so benutzt wird, als dann die Frau von Farin runterkommt und quasi die DVD so auf dem Finger stecken hat und was ist das? Ich meine, Fari ist geil, weil der schiebt dann Ulmen so quasi die Schulden, die Schuhe, wie er nur kann, das war ja seine, ne, aber trotzdem so vorhersehbarer Humor, der ihn auf eine Schiene hinausgeht und dann aber stellenweise auch so ins Peinliche abrückt, als dann Carsten Speck in aller Seelenruhe irgendwie ausführt, dass er doch diese Colleen Fernandez auch gerne mal gehabt hätte, weil er erfahren hat, dass die beiden jetzt getrennt sind und dann wirklich so auf einer Ebene Schmuddelfilmniveau sich darüber auslässt, wie toll er sie da findet und was er alles mit ihr gemacht hätte und dann gehen sie in einem Möchtegern-Wettstreit, wer sich am schnellsten einen runterholen kann. Du denkst schon, machen die das wirklich? Carsten Speck geht rein, Fari geht rein, der kommt kurz Zeit später raus zu seiner Ehrenrettung. Das waren dann auch die zwei Punkte, die ich vergeben habe für diese Serie. Ja, komm, so einen Scheiß mache ich doch nicht. Aber ich weiß nicht, ob das besser wird. Ich habe irgendwo mal einen Artikel, glaube ich, in der Zeit gelesen. Ich weiß, ich lese ein bisschen viel, wo die das als beste neue deutsche Comedy seit Stromberg dargestellt haben. Stromberg ist vielleicht auch nicht so Hochkunst des Intellektuellen, aber trotzdem auch noch auf einem ganz anderen Niveau und nicht ganz so offensichtlich Penela Blatt wie diese Serie. Echt schade drum, dass sich zum einen Christian Ulmen für sowas hergibt, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass diese beiden, Ulmen und Fari, da einfach wirklich unheimlich viel Spaß hatten beim Drehen und ihre ganze Penela-Kindheit da quasi ausgekehrt hatten irgendwie, aber bei Scott irgendwie, also es wurde nicht lustig. Also es wurde irgendwie nicht lustig, wo ich sage, da muss ich unbedingt dranbleiben und gucken, wie es ausgeht. Ich kann dieser Serie leider nichts abgewinnen. Tut mir echt leid. Annemarie, bevor Erik rankommt, ich weiß, Erik, du bist zum zweiten Mal der Letzte, der da seinen Senf zugibt. Wie war das für dich als Frau? Irgendwas dabei, was dir gefallen hat?
Du
als Frau. Der Kritik an der Polo-Industrie, der Objektisierung des weiblichen Frauen.
Ich habe mich eher gefragt, warum brauchen die eine DVD? Haben die kein Internet? Hat der kein Handy? Also, dass man da echt noch DVDs benutzt? Natürlich, um diesen Witz dann zu erzeugen, dass sie die DVD im Kinderzimmer gefunden hat. Ja klar, aber es war halt echt so konstruiert. Ich fand's auch total schräg, aber negativ schräg. Es war ja da, das ist ja, die Dialoge selbst sind ja improvisiert, oder? Also
ich hatte das Gefühl, okay, hoffen wir mal für die Serie, Richtung, dass es da kein Drehbuch gab.
Ja, genau. Also ich glaube, es eine Richtung geben, jetzt zum Beispiel hier, dass dann der Höhepunkt war, dass die DVD da gefunden wird und dass sie dann wieder aus dem Haus ausziehen müssen. Aber die Dialoge selbst sind ja mehr oder weniger spontan. Also ich fand halt, also was Erik, glaube ich, von uns gesagt hat, dass er eine rote Stirn bei You Are Wanted bekommen hat, das war dann hier bei mir eher der Fall. Also ich habe bestimmt bei jeder zweiten Szene nur gesagt, Alter, was das für ein Scheiß. Und mir, im übertragenen Sinne gegen die Stirn gehauen. Ab und zu musste ich auch schmunzeln, das auf jeden Fall, aber ich fand es halt auch, also auch richtig bescheuert eigentlich. Wir haben dann vor uns beim Abendessen halt mal, also ich glaube 3 Folgen haben wir jetzt durchlaufen lassen, ich war mehr oder weniger aufmerksam, kommt dann, weil er jetzt auch sagt, jede Menge Gast saß, also Sido und seine Frau Charlotte Engelhardt sind dann mal noch mit dabei. Das Thema, dass seine, also Ulmens Freundin denkt, ein Kind will, kommt dann, ich glaube, es war jetzt die 3. Folge nochmal, ist dann nochmal ein Mittelpunkt der Folge. Jana Palaske ist dann nochmal mit dabei und wir lernen wieder, wie einfältig die beiden Hauptdarsteller sind und mir tut das halt immer so weh. Also was ich gerade schon bei You Are Wanted auch kritisiert habe, immer wenn Paare nicht miteinander reden und eigentlich Dinge zu sagen haben und es ist hier ja auch der Fall. Also Ulmen und seine Freundin, die auch die ganze Zeit nur anmeckern und aber nichts bei rauskommt. Sowas ärgert mich halt auch immer. Ich meine, was sind das für Beziehungen? Egal, ja, also mir hat es jetzt nicht sonderlich gefallen, weil tatsächlich die erste deutsche Streaming-Serie, da hat man jetzt You Are Wanted und demnächst kommt ja von Netflix dieses Dark, was ja nochmal in so eine ganz andere Richtung gehen wird. Ja, also bisher zweimal Daumen runter von meiner Seite. Also ich schätze, wer Ulmen mag und Farid Yardim, kann da auf jeden Fall mal reinschauen, wer so ein bisschen merkwürdigen Humor mag. Weil ich finde es auch gar nicht so, also ich finde es eher wirklich fremdschämen, als dass ich es wirklich lustig finde. Wie ihr gerade schon gesagt habt, teilweise was er nacherzählt hat, das klang für mich auch besser, als dann tatsächlich auf dem Bildschirm war. Also vielleicht wäre da so, ich meine, das hat ja seine Zuschauer. Also ich habe ja auch gefolgt, dass der läuft ja parallel auf, oder ich glaube Januar, Februar lief es auf Maxdome. Jetzt läuft das wöchentlich auf Pro7.
Die Quoten sind schlecht.
Auf Twitter ist natürlich Pro7 retweetet dann natürlich nur Komplimente, aber da wird das ja auch teilweise echt super angenommen. Also es hat ja seine Zielgruppe, es hat ja seine Zuschauer, aber das war schon ganz am Anfang, wenn dann Kommentare, ja, heute startet eine vollkommen politisch unkorrekte Comedy-Sendung. Also das ist ja für mich dann immer schon Qualitätsmerkmal ganz weit unten, wenn man das extra noch so betiteln muss, dass sie vollkommen politisch unkorrekt ist. Uiuiuiui, was trauen die sich wohl? Und ja, genauso ist es jetzt auch. Keine Empfehlung von mir. Aber wie gesagt, wer Ulmen und Yardim mag, kann auf jeden Fall mal den Piloten gucken. Geht ja auch nur 20 Minuten. Aber ich gucke es nicht weiter.
Wird aber enttäuscht werden, meiner Ansicht nach. Also ich glaube, da kann man nicht viel abgewinnen.
Ja,
vor allem,
ja,
also erinnert euch mal an diese Szene in der Pilotfolge mit diesem Kühlschrank, wo die eint, der Orangensaft ist etwas kalt. Ja, und dann so Ulmen, ja, ich habe das mal etwas auf die 4 gestellt. Ist ja auch hygienischer und sowas. Also das sind so Dialoge und Witze, die da irgendwie versuchen zu zünden. Und irgendwie gefühlt eine Folge...
super Fremdschämen.
Also 2 Sekunden später küssen sich Fari und seine Frau, Freundin, und dann treiben sie es plötzlich auf dem Küchentisch und die beiden sitzen immer noch am Küchentisch. Also wie plausibel, wie nachvollziehbar ist das? Jeder kennt das. Bei Freunden zu Besuch und schon sitzen die anderen auf dem Küchentisch, klar, aber in der Serie habe ich sowas noch nicht gesehen. Sehr originell insofern.
Naja, und auch dieser unterschwellige Konflikt zwischen Yardim und seiner Freundin, dass die dann gleich am Anfang sagt, ach ja, vielleicht wollen wir auch noch ein Kind, und er gleich so, nein, ich will kein Kind, das habe ich ja auch schon gesagt, und dann entbrennt er ja schon ein ganz schöner Streit, also was aber jetzt dann auch erstmal nicht weitergeführt wird.
Und am nächsten Morgen, als der da wieder reinkommt, wutentbrannt diesen Schwangerschaftstest in der Hand hat und ihr so quasi vorwirft, wie kannst du nur, das war gar nicht deiner, Entschuldigung.
Ja, genau, also ja, habe ich immer meine Probleme so ein bisschen mit, aber naja, wir sind uns ja mal absolut einer Meinung, oder wir sind einer Meinung und uns einig, so rum geht das, genau, Sprichworte, von der Punktzahl her.
Aber jetzt, Erik, der war ja begeistert, der ist ja für Fremdschämen ist der ja quasi abonniert, das ist ja sein Ding. Nee, war es dir gefallen?
Nee, nicht so wirklich. Das hat mir auch irgendwie nicht zu Christian Ulmen gepasst, irgendwie das Ganze, weil irgendwie, also in der Schublade hätte ich eher so Nils Ruf oder so gesehen.
Ja.
Dem hätte ich das locker abgekauft und dann hätte ich es wahrscheinlich auch lustig gefunden, weil ich da nichts anderes erwartet hätte. Aber hier, das hat irgendwie alles nicht so gepasst. Also ich weiß nicht. Es war halt einfach zu viel Pipi-Kaka und sonst war es hier Körperflüssigkeiten und dumme Witze und es ging ja alles nur, irgendwie drehte sich alles irgendwie um 6 und sonst was. Also, es war mir zu viel und muss ich nicht haben.
Und es ist eigentlich auch wieder irgendwie schade. Für mich, Geschmackssache ist zwar auch irgendwie, aber Christian Ulmen ist für mich ja irgendwie dann doch schon der eher Intellektuelle, in Anführungszeichen. Also zumindest so, was man von ihm so denkt und fühlt. Und deswegen, wie du schon sagtest, das passt halt nicht. Ne? Nils Ruff, den hätte das, der lebt das halt. Den da rein, die ist ja immer noch scheiße, aber irgendwie, dann wäre es zumindest diese, sag mal, okay, das passt irgendwie. Jetzt, Ulmen spielt in dem Fall einfach nur blöd und das auch nicht mehr besonders gut. Und wenn Annemarie hat schon recht, also wenn das alles improvisierte Dialoge sind und das auf einer Bühne ist, okay, aber wenn es da wirklich ein geskriptetes Buch gibt und das noch dann, das ist da, was dabei rauskommt, dann besser nicht, ne? Aber es ist aber auch so, wie bei der anderen Serie gerade schon, dass man versucht, irgendwie alle einigermaßen Bekannten, die man schon mal getroffen hat, die Ulmen schon mal von hinten gesehen haben, da vor die Kamera zu zerren und irgendwie so Quoten zu machen. Aber wenn du schon sagst, die Quoten, die funktionieren nicht. Also erwartungsgemäß bei diesem hohen Niveau.
Du hattest vorhin ja noch gesagt, hier wegen Maxdome, und jetzt hat es Pro7. Also Maxdome gehört Pro7 und die nutzen das eigentlich immer mal, um irgendwelche Formate mal zu testen und so.
Naja, aber in dem Fall würde ich sagen.
Ja klar, die gehören zusammen.
So. Ja, nee, weil da Daniel vorhin gesagt hat, ja, Streaming-Plattform, jetzt hat ProSieben das übernommen. Also es war von Anfang an ProSieben.
Gehört ich glaube auch ProSieben, die ProSieben-Gruppe ist der einzige Grund, wie sich Nexum noch am Leben hält.
Also. Ja, genau. Die füttern das halt immer mal ein bisschen. Oder wenn sie mal irgendwelche Serien eingekauft haben, die nicht laufen im normalen Fernsehen, dann schieben sie die zu Nexum. So.
Dann kommen wir zum nächsten Highlight. Kann man eigentlich auch nicht so richtig sagen. American.
Moment, ich habe noch eine News.
Ah, es gibt noch eine News. Okay, dann.
Ja, das habe ich irgendwie bei den deutschen News vorhin vergessen. Aber ist ja egal, wir können ja mal ein bisschen aus der Reihe tanzen. Wir freuen uns jetzt sicherlich alle, dass Anfang April die neue Staffel Prison Break losgeht.
Bin gespannt, ja.
Freude, ja, genau. Ich glaube, am 4.4. startet die wieder auf Fox in den USA. Das ist ja mittlerweile jetzt die 5. Staffel. Und in Deutschland ist das Ganze dann auch am 4.4. oder am 5.4. auf dem Pay-TV-Sender Fox zu sehen. Und was ich heute gelesen habe, was mich ja komplett aus den Socken haut, am 8. April, also was dann irgendwie 3-4 Tage später ist, ist das auch schon auf RTL 2, die Erfolge zu sehen.
Das ging aber raus schnell dann.
Ja, das überrascht mich. Habe ich überhaupt gar nicht so mitgekriegt. Finde ich ja mal echt cool. Also, ja. Also, ja, das wollte ich nur erzählen. Also quasi schon nächste Woche. Das Ganze ja schon. 8. April.
Nächste Woche
erste
schon.
Erste Folge, 5. Staffel.
Wir müssen ja ein bisschen mehr Begeisterung zeigen, wenn Anoni sowas erzählt. Auch wenn es gespielt ist.
Eine Woche muss ich noch warten, aber das ist ganz schön lang. Aber
Wahnsinn.
Ich habe ja jetzt zwei hochkarätige Serien, die ich noch zu Ende schauen muss. Auf Amazon und Maxdome.
Naja.
Da habe ich erstmal genug zu tun.
Oder du besorgst dir Fox und dann kannst du es schon am 4.4. gucken.
Muss ich aber erstmal Erik fragen, ob ich da eine groß genug Geschüssel habe, damit das funktioniert. Sonst klappt das nicht.
Ist doch in einem Sky-Paket mit drin. Kriegst du über Astra.
Echt? Ah, da reicht meine kleine Einkaufsschüssel schon. So, American Housewife. Ich hatte es schon mal ganz kurz angekündigt. Zweiter Anlauf. Ich bin ein Freund, und da stehe ich ganz offen dazu, oder war ein Freund, mittlerweile ist sie abgedreht worden. Mike und Molly war ganz nett. Melissa McCarthy, die war sehr, sehr nett, sehr, sehr sympathisch. Ich hatte ja vorhin schon mal angekündigt, die mittlerweile bei Saturday Night Live den Regierungssprecher, wie heißt denn das da? John Spicer.
Spicer, ja.
Grandios verkörpert. Also sie spielt einen Mann und sie spielt die Rolle gut. Und wer John Spicer kennt, wer so ein bisschen politisch da mitguckt, der findet alle Klischees da irgendwie in ihr verhaftet. Grandios gemacht. Also allein deswegen ganz gut. Und eine Nebenrolle in Mike und Molly ist die Schwester von Melissa McCarthy, also von Molly, die dort gespielt wird von Katie Mixon. Und deswegen, und die hatte ich als Nebenrolle schon sehr gemocht, deswegen hatte ich diese Serie auf den Plan gerufen, American Housewife, die in Amerika wahrscheinlich nicht ganz unpopulär ist, denn die wurde in der ersten Staffel für 22 Episoden gebucht und dann sogar noch eine 23. Episode nochmal mit rausgenommen, also läuft ganz gut. Aber man sollte die Erwartungen nicht ganz so hoch schieben, wer so bei American Housewife, wie hieß dieser andere da? Desperate, nicht Desperate Housewife? Doch, hieß sie so? Auf ProSieben?
Ja. Desperate Housewives. Ja, Desperate Housewives. Also, ja, da die Mehrzahl und die haben wir
genau.
Jetzt
nur eine. So ein bisschen auf, ich sag mal so, Comedy getrimmt, der ist vielleicht bei American Housewife nicht so ganz verkehrt, aber diese Parallelen sind zu machen. Worum geht es? Wir haben die Katie Mixon, die in dieser Serie diese auch die Katie, aber nicht mit Y, sondern mit IE spielt, eine Hausfrau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in den Piloten schon thematisiert war, die später aber gerne auch wieder mal in ihr Berufsleben zurück will und dann aber irgendwie feststellt, dass Housewife auch nicht so schlecht ist und deswegen bleibt. Ihr Mann, der ist Professor an der Universität, gespielt von Dietrich Bader, den man aus diversen anderen Sitcoms, die mir aus dem FF so nicht direkt einfallen, aber jedenfalls auch kein Unbekannter, den kann man schon mal gesehen haben. Der hat zum Beispiel bei Frasier eine ganze Zeit lang oder zumindest mal mitgespielt und bei diversen anderen Serien. Wenn ihr ihn seht, werdet ihr ihn kennen. Und der bringt quasi das Geld nach Hause. Sie haben drei Kinder, so eine quasi mehr oder weniger Bilderbuchfamilie, wobei die auch ein paar Probleme haben, denn der mittlere Sohn oder der älteste Sohn, ich weiß gar nicht, der ist so ein bisschen ein Streber, der in einem Finanzclub oder einem Börsenclub mitmacht und irgendwie alles irgendwie tut, um irgendwie an Geld zu kommen und auch so ein paar linke Dinge. Die eigentliche Pilotfolge dreht sich im Prinzip darum, dass sie in so einem Vorort, in so einem Suburban wohnen, in so einem Häuschen und sie, Katie Mixon, die Schauspielerin, zwischenzeitlich ein wenig, sagen sagen wir mal so, der Figur von Molly sich annähert, was ganz offen auch thematisiert wird. Aber das Problem ist, eine Nachbarin zieht aus und das war die zweitdickste in ihrem Umfeld da. Und jetzt versucht sie quasi in das Haus wieder eine etwas pummelige Dame unterzubringen, einfach um nicht auf Position 2 der dicksten Damen da in diesem Umkreis aufzurücken. Was dazu führt, dass sie natürlich eine finden, die auch wieder ein wenig pummelig ist, aber wo sich herausstellt, dass die so ein wenig, was war die so, rechtslastig, also irgendwie so, ja, jemand.
Rassistisch und homophob.
Ja, rassistisch und homophob. Wie sie dann nachher sie vertreiben, ist mit ihrer besten Freundin quasi so ein Liebespaar spielen und dann fliegt sie raus, was aber dazu führt, dass dann letztlich die von Anne-Marie, wie hieß sie nochmal, angeführte, damit die du erkannt hattest.
Achso, Leslie Bitts.
Leslie Bitts, dort drüben einzieht und dann aber auch die beste Freundin der Tochter wird. Die Tochter ist halt auch eine, die ist sportlich gut drauf, sieht gut aus, irgendwie hat gute Noten irgendwie und die freundet sich mit dieser elitären Tante an, die ja dann auch in diesem Haus irgendwie gleich einen Tenniscourt hinten dran hat. Sieht man glaube ich alles nicht im Pilot, aber ist egal. Und die werden dann beste Freundin, was natürlich Katie überhaupt nicht mag und auch gar nicht haben will. Es ist, sagen wir mal so, eine Serie, die auch nicht qualitativ besonders hochwertig ist. Ich habe trotzdem mal 3 Folgen geguckt, einfach um zu gucken, wie das Niveau so weitergeht. Die erste Pilotfolge hatte mich ehrlich gesagt auch nicht so 100% überzeugt. Die zweite war dann schon ein wenig lustiger, aber so der richtige Knüller ist es am Ende dann auch nicht. Es ist eine ganz normale, naja, Sitcom, die, ich glaube, der größte Kritikpunkt an dieser Serie ist, dass sie auch wiederum für Katie Mixon wahrscheinlich mehr oder weniger so auf diesen Leib geschrieben worden ist und deswegen vielleicht ihre Figur, die als Nebencharakter in diversen anderen Sitcoms gut funktioniert, hier eben so diese Rolle zu sehr präsent spielt und dafür dann doch nicht lustig genug ist. Also sie legt sich dann irgendwann mit einer zum Schulguard an, die dann vor der Schule steht und quasi guckt, dass da keiner falsch parkt und sowas. Dann kriegt sie so eine selbst gekaufte Reifenklemme dran gemacht und naja, es ist nicht besonders witzig, aber es ist halt irgendwie ganz nett. Als eine Person, die dort in dieser Serie als immer wieder auftaucht, die ich am Anfang auch schon mal gesagt hatte, ist diese Ali Wong, die mit ihrem Stand-Up-Special bei Netflix sehr zu empfehlen, Baby Cobra, wer diesen Humormarkt mal reinschauen, die ihr vielleicht auch noch kennt aus dieser anderen Erfolgsserie, die abgesetzt worden ist, Are You There, Chelsea, diese asiatisch-amerikanische Rolle spielt, sehr, sehr gut, also sehr, sehr humoristisch veranlagt, die bringt noch ein gewisses Niveau mit rein, die für mich so, die Serie ein bisschen ein anderes Level bringt, die, wenn die sich dann auch unterhalten, das ist dann losgelöst von diesem Hausfrauen-Image, dann kommt da doch ein anderer Humor rein und der bereichert diese Serie ungemein. Ansonsten ist es schon, wie gesagt, so ein bisschen Desperate Housewife auf lustig getrimmt. Nicht ganz so viele Intrigen sind so auch drin. Die dritte Folge war dann auch eine Zombie-Folge. Sehr, sehr cool, wo dann die jüngste Tochter den Sieg von Katie wegschnappt, wobei sie aufgrund ihrer Fülle, und sie will ja dann gegenüber der neuen Nachbarin sich auch profilieren, auch nur deshalb gewinnt, weil sie, das ist so ein Rennen mit Zombies und dann hat man 3 rote Bänder und die muss man abreißen und wenn die alle abgerissen sind, hat man verloren und wenn man alle hat, ist man raus und sie kriegt dann eben von dieser Ali Wong, weil die dieses Event sponsern, gefühlt 50 oder 100 so eine roten Bänder und schafft es dann mit dem letzten gerade mal so noch ins Ziel, aber ihre Tochter klaut ihr dann quasi auf das letzte und dann gewinnt dann doch diese von anderen gerade angesprochene Leslie Bibb. Ja, und dann ist dann auch schon quasi Schluss. Mehr ist zu dieser Serie eigentlich auch nicht zu sagen. Es ist halt wirklich eine mehr oder weniger klassische Sitcom, die bei ABC läuft. Ganz klassisches Format. Wie gesagt, 23 Episoden wird die erste Staffel haben. Kommt anscheinend nicht so unpopulär rüber. Wie gesagt, ist auch eine Folge aufgestockt worden. Ob es eine zweite Staffel geben wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber so in dem normalen Ranking-Format läuft die anscheinend ganz ordentlich. So, bevor Anne-Marie vielleicht das Niveau noch ein wenig nach oben reißt, lasse ich erstmal Alex es niedermachen. Du fandst das ja, ist ja eigentlich die schlimmste Serie, die du jemals gucken durftest, oder? Alex.
Ja, ich überleg gerade.
Gab es was Schlimmeres?
Sicherheit. Aber ich habe spontan eine 0 vergeben, weil ich fand das so schlimm. Also wirklich, keine Ahnung, ein total unlustig und dann auch dieses Thema, dass sie halt dann so als dicke Frau da einfach die ganzen dünneren nicht dann ins Haus will und die dann alle schlecht macht, die das mieten wollen. Und also mega doof fand ich irgendwie. Also wirklich, also ich bin ja per se jetzt gut gebaut, ne? Aber es gibt ja einfach auch ein bisschen fülligere Leute und warum muss ich denn da jetzt so darauf rumreiten? Das fand ich echt ein bisschen komisch.
Naja, für mich ist das ja, deswegen, ich glaube, die versuchen wirklich so dieses Erfolgsthema von Mike und Molly, da war ja auch am Anfang zumindest dieses, ja, ich versuche abzunehmen irgendwie, die Leslie Bibb versucht ja auch, ja sie dazu zu motivieren, ja, sie war ja auch mal ganz dick, das ist so eine ganz hagere, dünne, da kannst du die Rippen zählen quasi, weißt du, also Fitness-Tante jetzt geworden, die durch Weight Watchers da, keine Ahnung, 80% ihres Körpergewichts verloren hat, keine Ahnung. Und ich denke mal, das ist so ein Versuch, so ein Aufguss eben von dieser Serie Mike und Molly da nochmal in eine andere Richtung das zu bringen.
Ja, schlechter Versuch, finde ich. Auf jeden Fall fand ich das so total doof, diese Vorurteile dann. Also sie hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und dann auch diese Kinder, dass die alle drei irgendwie einen weg haben und dann die Tochter natürlich das komplette Gegenteil ist, die große Tochter von ihr, ne? Und so, also total dünn ist, ne? Und dann diese andere Tochter halt so ein bisschen irgendwie in da einen weg hat mit ihrem Kontrollfimmel da und dann dieser Vater, der da auf dem Klo hockt da mit seinem Kaffee und der Zeitung und dann muss das Kind da irgendwie rein. Also sowas von saudumm. Das hat mir alles irgendwie nicht so richtig gepasst. Das, also wirklich doof. Also ich fand es überhaupt nicht lustig und es hat mich so komplett, keine Ahnung, überhaupt nicht interessiert und ich fand es einfach nur vom Thema her einfach total dumm, ne? Also überladen mit dummen Sachen, wenn man so sagen darf. Also ich weiß nicht, ob man das, wie man sowas lustig finden kann und warum man sowas machen muss. Das ist wirklich, wie gesagt, irgendwie schade um die Zeit, wenn man sowas guckt, ne, oder sowas macht. Von daher, ne, überhaupt nicht meins. Also da kann ich überhaupt nichts dem abgewinnen.
Ann-Marie, jetzt kannst du das Niveau von 0 Punkten noch ein wenig anheben. Warum war diese Serie nicht mit 0 Punkten zu bestrafen?
Naja, das weiß ich jetzt auch nicht, weil eigentlich fand ich es auch ganz furchtbar, ganz dumm, um jetzt mal Alex wirklich beizupflichten und wirklich ärgerlich. Also vielleicht gehe ich doch von meinen 2 Punkten.
Nee, das ist ja, steht jetzt fest, wir brauchen ein wenig schöner.
Ja, also ja, okay, ist jetzt kein Totalausfall, aber ich fand auch richtig schlecht. Also ja, erstmal diese Prämisse. Okay, Vorstadthausfrau, die sich eben gefangen fühlt oder umgeben ist von diesen ganzen Müttern, die natürlich an der Schule dann auch immer, was weiß ich, hier irgendwelche freiwilligen Kurse und Kuchenbasar und was weiß ich machen, alle wie Models aussehen, nur irgendwelche grünen Shake trinken. Und das ist ja dann gegen Ende, hat ja so ein bisschen Selbstreflexion, dass sie eigentlich, ist sie halt nicht zufrieden mit ihrem Körper, aber sie schämt sich auch und sie ärgert sich, dass sie sich eben ärgert über ihr Aussehen, dass ihr das eben von unserer bösen Gesellschaft, also es ist ja schon so ein bisschen sozialkritisch, dass ihr eben eingeredet wird, dass sie sich da nicht gut fühlen kann, obwohl sie eigentlich zufrieden mit sich sein will und verdammte Kacke, sie hat 3 Kinder gekriegt und selbst nach 0 Kindern kannst du so aussehen, wie du aussehen willst. Das ist ja okay, aber ich finde es halt auch schwierig und dass dann diese älteste Tochter sagt, ja, sie hat vor einem Monat hat das Busenwachstum bei ihr eingesetzt und jetzt rennt sie auch mit kurzen Shorts und diesen grünen Smoothies rum, aber dass sie da auch kein Vertrauen in ihre Tochter hat, dass sie eben kein dummes Mädchen wird, was nur dumm in der Ecke rumsteht, sondern das vielleicht auch an ihrer Erziehung hängt, das ist halt auch so einfach dahingesagt. Und dann diese kleine Tochter mit ihren Phobien, dass sie das halt auch so eher lustig nimmt und sich dann selber darüber lustig macht, finde ich halt auch sehr schwierig. Und ich fand es halt auch überhaupt nicht lustig. Da war kein Gag dabei, wo ich also auch nur geschmunzelt habe. Da muss ich jetzt wieder sagen, es war was ganz anderes. Aber Jerks, da habe ich wenigstens 1-2 Mal, wo ich dachte, könnte jetzt lustig sein, wenn es ein bisschen anders vorgetragen wird, aber das war halt hier überhaupt nicht der Fall und alles halt so ein bisschen übertrieben. Dann dieser Vater, fand es dann okay, dass der Vater und die Mutter sich halt im Prinzip trotzdem einig sind, aber halt so, ja, hier, du musst jetzt die Kleine, du musst jetzt zu ihm aufs Klo, um halt die Unterschrift für die Hausaufgabe zu holen oder was auch immer. Ah, also kompletter Schwachsinn. Also wirklich, also Daniel, guck was anderes, wirklich.
Ich gucke ja auch nicht weiter, aber ich habe erst, wie gesagt, 3 Folgen, weil ich noch wissen wollte, weil ich, wie gesagt, ich mag die Schauspielerin und ich mag halt Ellie Wong und
ja,
Ja, ich hatte gelesen, wie gesagt, dass die halt auch noch eine Folge mehr bekommen hat irgendwie. Aber es ist halt trotzdem, wie du schon sagst, also es ist, während ich bei Jerks-Wesen ab und zu mal geschmunzelt hatte, war das hier eher nicht so. Dieses, was du in der Pilotfolge angesprochen hattest, dieses Selbstreflektierende oder dieses sozial, nee, sozialkritisch, aber dieses kritische, was dieses Bild der Frau angeht, das wird hinten dann nicht mehr, also zumindest in den zwei nächsten zwei Folgen nicht thematisiert. Das fällt dann in den Runde. Da ist es dann wirklich nur so Sitcom-mäßig.
Ja, und das sind, wenn du jetzt hier sagst, diese Ellie Wong.
Ellie Wong.
Oder? Ja. Das ist halt zumindest im Piloten. Okay, der Pilot ist ja sowieso immer, der schafft erstmal das Grundsetting. Wir wissen, wer dabei ist, wie die Beziehung der
Figuren. Die ist aber Maincast, die kommt hier immer wieder.
Genau, das wäre jetzt eben dann auch noch meine Kritik, aber schätze ich schon, dass da noch ein bisschen mehr kommt, dass da nach gar keinem Hintergrund zu ihren eben zu beiden Freundinnen aufgebaut wird, dass wir gar nicht wissen über die, nur dass sie eben auch so ein bisschen aus diesem Schönheitsvorstadt, Teufelskreis mit ihr ausbrechen wollen und eben nicht die perfekten Mütter sein. Aber mehr ist zu den beiden ja nicht. Aber okay, das ist jetzt wirklich den Piloten geschuldet, 20 Minuten. Ist ja auch die Hälfte der Folge, wird sich ja wirklich damit beschäftigt, dass die dicke Nachbarin auszieht und jetzt Ersatz gefunden werden muss.
Weil die Prämisse ist ja schon also irgendwie seltsam, ne? Also wenn man das als Aufhänger
natürlich
nimmt.
Ja, natürlich. Also ja, genau, hat der Alex jetzt auch schon gesagt. Und ja, also das ist von allen drei Serien heute ist das für mich auch die schlechteste.
Na gut.
Aber dann dicht gefolgt von Jerks und You're Wanted. Also das war halt wirklich mal ein Griff ins Klo.
Das nimmt sich alles nicht so richtig viel. Erik, du hast bestimmt jetzt unheimlich Lust bekommen, doch nochmal bei American Housewife reinzuschauen.
Ja, genau.
Du hast es ja erstmal dir vor dich hingeschoben, wolltest erstmal unsere fachmännische Meinung dazu erfahren. Du wirst jetzt reingucken, stimmt's?
Natürlich schön. Also alles, was ihr so gesagt habt, trifft ja eigentlich so genau meinen Geschmack immer. Also auch die Zusammenfassung und was ich so gehört habe, was da für Szenen so gibt und so. Also das sind ja Sachen, die muss man mal gesehen haben und das werde ich mir bestimmt
machst du mal, ne?
Am geilsten ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob das im Piloten war, jedenfalls will die Mutter irgendwann so ein kleines Nickerchen machen und der Vater, wie gesagt, Professor, der ist dann richtig faul und hält seine Vorlesung von zu Hause, hat obenrum einen Anzug an, unten sitzt er halt in Shorts da und die Frau denkt, er hält diesen Kurs halt per nicht Skype oder irgend sowas jedenfalls und denkt, es sind nur zwei, drei Leute da und erzählt hat alles offen und dann stellt sich raus, dass es eine Einführungsveranstaltung für gefühlt 100 Leute ist, okay. Die Katie will dann auch ein Schläfchen machen, macht das dann vor der Schule, macht dann so gefühlt diesen ersten Knopf dieser Hose auf, was schon leicht dann wieder von dieser Aufpasserin als pornografisch, ja, hier sind doch Kinder im Umkreis von 100 Meilen, ja, nicht 100 Meilen, aber was auch immer. Und also, naja. Komm, das war das Schlusswort. American Housewife ist auch nicht viel besser als Jerks.
Aber es ist noch ganz kurz, es ist nicht zu vergleichen mit Desperate Housewives.
Also nein, auf keinen Fall.
Nee, wirklich nicht.
Aber also, nein, das meine ich ja, das war ja ernst gemeint.
Nein, das war jetzt doch nicht.
Also, die Sendung, die heutige Sendung ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Hörer davor bewahren, sich irgendwelche seltsamen Sachen anzugucken, indem wir diese Kugeln für die einfangen.
Ja, also, schön. Kann man drauf verzichten.
Na gut, dann soll es das auch gewesen sein. You Are Wanted, Jerks, American Housewife, drei Serien, die man bedenkenlos vergessen kann, die man gar nicht gucken muss und dann hat man auch nichts verpasst und man, wie gesagt, nimmt auch keine Schäden davon. Bleibt festzuhalten, wie wir schon am Anfang sagten, worauf wir uns freuen können sind die neue Staffel von Master of None, da freue ich mich sehr drauf. Bei Legion muss ich mal schauen, wie sie ausgeht und The Good Fight, schauen wir mal, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht reingeguckt. Insofern soll es das auch gewesen sein, ein Griff ins Klo, sprichwörtlich drei Perlen der Fernsehunterhaltung, die lieber versteckt geblieben wären sein sollten. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Den Erik muss man mal ansprechen, dass er Tschüss sagt.
Tschüss.
Dann klappt das. www.fortsetzungfolgt.net